Herzlich willkommen zum Podcast Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute spreche ich mit Thorsten Stapelkamp über den Wert des Designs und wie wir mit Service Design Problemlöser werden.
Du kannst diesen Podcast unterstützen. Gehe auf steady.de, suche dort nach diesem Podcast. Danach hast du zwei Möglichkeiten. Erstens kannst du den Newsletter abonnieren. Zweitens kannst du eine Mitgliedschaft abschließen. Diese Mitgliedschaft läuft monatlich oder jährlich. Mit deiner Unterstützung kann dieser Podcast unabhängig produziert werden. Vielen Dank. Und nun, viel Vergnügen bei der neuen Folge des Podcasts Designerklärer.
Zu unserem heutigen Gespräch begrüße ich Professor Thorsten Stapelkamp. Herzlich willkommen.
Hallo, hi, grüß dich und grüßt euch, ja.
Ja, Thorsten, du bist Professor in Hof an der Fachhochschule Hof mit dem Standort Selb. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, was du tust dort und was du vielleicht vorher auch schon mal gemacht hast.
Ja, erstmal allgemein, ich bin Experte, Autor und Professor in den Bereichen Service Design Thinking, UX, Selbstmanagement und Business Design. Und gerade der letzte Begriff oder Doppelbegriff Business Design verweist schon ein wenig, in welche Richtung ich halt Design immer lebe und auch lehre. Das ist dann eben letzten Endes Design ist Business und letzten Endes schaffen wir Business durch das Design. Und das ist das Entscheidende halt dabei. Und gerade auch im Hinblick auf die Situation, dass natürlich auch Designer von ihrem Beruf leben müssen oder sollen oder wollen, gehört es eben dazu, dann sich selber zu überlegen, wie kriege ich das hin? Das heißt, da greift dann das Selbstmanagement und natürlich immer das Bewusstsein, dass wir werden nicht just for fun gebucht, sondern unsere Kunden buchen uns quasi, damit wir für sie Werte schaffen. Und das ist auch nochmal dann der Hinweis im Sinne von Werte. Ich klammer dann das E am Schluss immer ein, dass ich dann, wir schaffen Wert. Das heißt, wir schaffen Wert für unsere Kunden. Deshalb ist es auch wert, diesen Wert teuer zu bezahlen. Und ich meine auch teuer zu bezahlen. Eben nicht wie viele Designer unter 100 Euro zu arbeiten, sondern weit darüber. Und dann eben Wert T, dass wir eben auch Werte schaffen. Das heißt, dass wir, deshalb eben auch das Service Design Thinking, dass wir sicherstellen, dass wir tatsächlich Probleme lösen. Das heißt, wir machen nicht egozentrierte Gestaltung, nicht irgendein Artefakt, was wir hübsch finden, sondern wir schaffen letzten Endes Produkte, die ein Problem oder mehrere Probleme lösen und deshalb gekauft werden. Und dadurch, dass sie Probleme lösen, sind sie nicht ganz sinnlos. Und dann ist auch der ökologische Aspekt dann zumindest ein bisschen erfüllt, dass wir wissen, wir machen zumindest Produkte, die einen Sinn ergeben. Und dann kann man nicht gleich ganz sagen, dass es jetzt überflüssig ist. Das gilt für Artefakte leider umgekehrt. Oftmals sind sie halt egozentriert, einfach nur schön. Und stehen dann dort und haben auch Ressourcen verbraucht, ohne dass sie ein Problem lösen. Und in dem Kontext lehre ich eben auch, dass das Design eben nicht als Ästhetisierung, sondern eben grundsätzlich, dass wir Probleme lösen.
Wir merken uns mal Problem lösen als Stichwort. Wir kommen nochmal darauf zurück, auch auf das Thema Wert oder Werte. Ich darf dich mal fragen, wo warst du bislang Professor? Das ist ja nicht deine erste Station als Professor. Wie bist du da hingekommen? Und was hat auch den Wechsel vielleicht mal motiviert, um da mal reinzufragen?
Ja, also ich bin viermal berufen worden, nicht weil ich so genial bin, sondern weil es einfach mein Interesse war. Und ich war in Bielefeld, war ich berufen, in Konstanz, in Köln und dann in Hof. Und ich habe diesen Wechsel aus dem Grund gewählt, weil es ist natürlich auch so, Professur zu lernen, lernt man nicht in einer Lehre oder wie auch immer, man lernt es beim Machen. Und da ist es hilfreich, dann tatsächlich die Stationen zu gehen, um dann eben aufgrund des Stationswechsels immer dazu zu lernen. Und ich hatte in Bielefeld zum Beispiel auch die Gelegenheit, dort den Masterstudiengang mit zu gründen. Und es war noch Diplomstudiengang, das ist also schon ein Weilchen her. Also mein Erstberufen war eben 2001 und konnte dann quasi dann auch das ganze Prozedere, wie eben ein Curriculum aufgebaut ist, komplett machen. Und das war auch das Schöne in Hof, also in der vierten Station. Da hatte ich dann wiederum die Gelegenheit, mit den Kollegen das Curriculum komplett nochmal anzupassen und in einem Mediendesign-Studiengang. Und das führte dann eben auch zu sehr interessanten Ergebnissen. Und dadurch habe ich dann eben auch, das ist auch dann der Grund gewesen, von Köln nach Hof zu wechseln. Ich muss gestehen, ich habe 15 Jahre in Köln gewohnt und Hof ist jetzt ein kleinerer Ort. Und dann fragt man sich, warum geht er von Köln, von der Großstadt, die auch eine Medienstadt ist, dann nach Hof? Aber es war eben das Reizvolle, dass man eben dann eben den Studiengang neu gründen konnte.
Ihr habt da ja auch eine Prüfungsordnung neu eingesetzt, habe ich nachgelesen im Jahre 2010. Und zwar bist du ja mit dem Bereich Mediendesign in einem Ingenieursbereich tätig. Vielleicht kannst du das mal genau darstellen, wie das konstruiert ist anhand dieser Fachhochschule.
Ja, also das ist nicht 2010, sondern das ist tatsächlich dann, wir sind jetzt 2018 oder 2019, sind wir halt in Selb. Das ist dann quasi innerhalb der Hochschule Hof. Also ich hatte erst den Mediendesign-Studiengang mit aufgebaut und jetzt hatte ich halt die Gelegenheit, den neuen Studiengang Design und Mobility, Design und Mobilität halt mitzugründen und zu begleiten. Und da sind wir in der Fakultät der Ingenieure. Mediendesign war vorher in der Fakultät der in der Wirtschaftsfakultät und auch dann auch die Verbindung Design in Verbindung mit Wirtschaftlichkeit zu lehren, machte dann auch Sinn. Und jetzt sind wir halt in der Ingenieursfakultät, weil wir natürlich auch sehr stark in Richtung Transportation Design gehen. Das heißt, da geht es um die Mobilität in jeglicher Form. Das heißt, es geht um die Mobilität klassisch natürlich mit dem Fahrzeug. Pkw, da denkt man natürlich in erster Linie dran, aber es ist eben auch die Mobilität mit Fahrrädern, also mit Alternativen angedacht und mit allen weiteren Bewegungsmittel halt bis hin zum Flugzeug auch dabei. Ja.
Zum Thema Transportation Design gibt es ja zum Beispiel auch den Studiengang an der FH in Pforzheim, der sehr renommiert ist und der so als Nummer eins in Deutschland gilt. Wenn du den sicherlich auch kennst, wo ist denn da jetzt konzeptionell der Unterschied zu eurem Ansatz?
Also erstmal muss man sagen, dass Lutz Hügener, der früher 20 Jahre dort gelehrt hat, ist jetzt bei uns und ist auch Studiengangsleiter dort. Und somit konnten wir natürlich eine absolute Koryphäe nach Hof, beziehungsweise nach Selb holen. Und das zeigt ja auch immer wieder, dass er tatsächlich wirklich das komplette Netzwerk der Automobilbranche halt kennt und war vor kurzem erst in Japan und um dann halt dort halt der Automobilindustrie tatsächlich zu unterstützen. Also er ist da sehr, sehr eng verbunden, auch dann bei diversen Designwettbewerben ist er auch ständig in der Jury und das hilft uns natürlich ungemein, weil das ist nochmal ganz wichtig, dass eben Professoren müssen ein großes und passendes Netzwerk haben, um für die Studierenden interessant zu sein. Und um jetzt den Unterschied herauszuarbeiten, es ist natürlich der Punkt, dass wir natürlich zusehen wollen, aber auch zusehen müssen, Mobilität nicht nur als Strecke zu sehen, wie komme ich von A nach B, sondern Mobilität in einem weitesten Sinne zu sehen. Das heißt, so wie wir jetzt quasi mit einem digitalen Tool eben nicht zusammensitzen, um das Interview an einer Stelle zu machen, sondern ich könnte sonst wo in Grönland sitzen und du genauso und oder natürlich dann in einem anderen Land. Und trotzdem können wir es durchführen. Das heißt, Mobilität bedeutet auch, dass man einfach an Orten bleiben kann und die digitalen Medien halt nutzt. Das heißt, hier geht es dann durchaus zu überlegen, inwiefern man jetzt Design und Mobilität im Kontext von Ökologie und eben Digitalisierung sehen kann. Und dann greift sich dann wieder die Frage, wie kann man diese zusätzliche Komplexität, weil Transportation Design an sich ist ja schon, hat eine hohe Komplexität, wie kann man das noch in der Ergänzung mit der Berücksichtigung von Ökologie und Digitalisierung überhaupt erreichen? Und da greift dann eben Service Design Thinking, dass man eben agile Methoden anwendet, um eben herauszufinden, auch da wieder, wo ist das Problem? Das heißt, wie wird das Reisen von A nach B zukünftig sein? Werden wir tatsächlich viel stärker digital unterwegs sein? Auch ganz andere Aspekte. Singapur ist zum Beispiel seit 2015, das spricht man auf im Autosalon Singapur, größte Automobilshow überhaupt und entweder nach oder mit Genf auf derselben Ebene. Da spricht man seit 2015 davon, vom Smartphone auf vier Rädern. Das heißt, und da greift dann eben UX, eben User Experience Design. Dass man dann eben erfährt, wie wird denn überhaupt das aussehen, was man früher einfach nur Car-Multimedia nannte, weil wir jetzt immer mehr darüber nachdenken, wenn das mit dem autonomen Fahren halt immer wahrscheinlicher wird, dann haben wir gar nicht mehr die Notwendigkeit, in den Verkehr gucken zu können. Dann haben wir zunehmend die Lust, im Auto auf der Wegstrecke was Sinnvolles zu machen, vielleicht schon Sachen vorzubereiten, als würden wir im Zug fahren. Da greift das halt. Oder halt ganz ordinär im Entertainment. Es ist aber so, in China sind die Käufer von den teuren Autos viel jünger. Und das heißt von Mercedes und Porsche und dergleichen. Und das heißt, die muss ich halt bedienen in der Hinsicht, dass ich denen halt ein Smartphone-Multimedia halt anbiete. Und das führt zu einer zusätzlichen Komplexität.
Wenn du in den Ingenieurswissenschaften tätig bist, dann unterrichtest du ja Grundlagen und du schaust dir auch Bachelor- und Masterarbeiten an. Und was ist von dir ausgehend das Wichtigste in den Grundlagen, was du den Studierenden vermittelst, was sie von dir mitnehmen sollten? Und mit welcher Sichtweise guckst du dir dann später vermutlich die Bachelorarbeiten oder auch Masterarbeiten an? Was ist das sozusagen, welche Brille hast du dann auf? Oder mit welcher Fragestellung gehst du dann an diese Arbeiten ran als Prüfer?
Ja, also die Grundlagen muss man erstmal am Anfang sehen, dass ganz, ganz wichtig ist, dass wir tatsächlich in dem Bereich, also Transportation Design, immer noch das Zeichnen als ganz wichtig ansehen. Also normalerweise in vielen anderen Bereichen ist das, in anderen Designbereichen ist das tatsächlich nicht mehr so notwendig. Ich habe ja 20 Jahre lang Mediendesign gelehrt und da geht man direkt ins Digitale und bleibt digital. Und das ist aber beim Automobildesign ganz anders und oder beim Transportation Design. Also ich denke immer die Breite, welche meint nicht nur das den Pkw, sondern Fahrzeuge in jeglicher Hinsicht, Fahrrad genauso wie LKWs und Flugzeuge. Und da ist einfach Zeichnen das Beste, weil das ist der schnellste Weg, um überhaupt die Ideen sofort aufs Papier zu bringen. A, aufs Papier zu bringen und B, durch den quasi Gehirnblickstift in der Hand zu zeichnen, ist dann tatsächlich, das klingt auch so ein bisschen absurd, aber Denken im Entwurf, das sagen auch alle Neurologen, sobald ich eine haptische Verbindung habe, findet da noch ein anderes Ereignis statt, als wenn ich nur im Rechner was verschiebe. Also ich bin ein absoluter Fan von Computer und Smartphone und dergleichen, also auch von der Digitalisierung. Also da gibt es jetzt keine Berührungsängste, aber da muss man ganz klar sagen, da ist Zeichnen tatsächlich dann der wichtigste Weg, um erstmal die erste Idee aufs Papier zu bringen. Und das setzt halt voraus, dass man eben dieses Zeichnen beherrscht. Das heißt, das machen dann die Kollegen, das macht dann Kollege Fügner und Kollege Forst, die führen die Studierenden ein in Zeichentechniken. Da muss man aber auch immer dabei sagen, es geht jetzt nicht darum, den super künstlerischen Zeichner herauszubilden, sondern den darstellenden Designer, der eben in der Lage ist, das, was er im Gehirn als Idee hat, zu übertragen. Weil noch haben wir, und das ist vielleicht auch ganz gut so, keinen Anschluss am Hals oder sonst wo wir unsere Gedanken dann direkt in einen Zeichner übertragen können. Und von da ist es, das ist erstmal was Grundlegendes. Das heißt, dass man eine Grundlage schafft, worüber reden wir eigentlich? Wie sieht das Fahrrad aus? Wie sieht das Fahrzeug aus? Wie sieht die Sitzposition aus? Kann der Mensch darin stehen, sitzen oder welche Mindestgrößen brauchen wir? Welche Volumina brauchen wir? Und das lernt man halt im ersten Semester halt intensiv und das hört auch nie auf. Das heißt, die zeichnen quasi wie die Wahnsinnigen. Ist auch dazu auch noch ein Merkmal vieler dieser Designer, dass sie halt das auch wirklich so wollen, dass sie auch tatsächlich dann diese Intensität des Zeichnens wünschen. Das heißt, das ist erstmal eine ultra wichtige Basis, die auch, ob mit oder ohne KI, tatsächlich bleiben wird. Weil das haben wir auch selber schon festgestellt. Es ist letzten Endes so, dass selbst wenn man KI verwendet, aber das haben wir auch in anderen Bereichen auch schon gemerkt von der KI, der Input muss hochwertig sein, um ein hochwertiges Ergebnis zu bekommen. Und so gilt das dann eben auch beim Zeichnen. Und also das ist erstmal die Grundbasis. Und dann kommen dann die Aspekte von mir. Ich lehre da zum Beispiel Farbe und Form. Da geht es natürlich auch darum, kennenzulernen, was gibt es für ein Farbspektrum, in wem bewegen wir uns. Da sind wir jetzt im haptischen direkten Raum. Das heißt, wir haben diese Farben, die da zur Verfügung stehen. Und dann haben wir natürlich trotz alledem noch den digitalen Raum. Weil das läuft auch in den jungen Semestern, läuft das parallel. Vom Zeichnen geht es dann auch sehr früh in eine 3D-Software. Meistens dann Blender und Alias und ähnliche Software, die eben dazu führt, dass die Studierenden auch sehr schnell quasi diesen Gedankensprung von Papier in eine 3D-Welt auch schaffen. Und da müssen wir natürlich sicherstellen, dass, und das ist dann ein Part auch von mir, dass dann eben Farbe und Form, dass ein Farbe- und Formverständnis schon entwickelt wurde. Das läuft allerdings parallel, das ist nicht abhängig von mir, sondern da kommen quasi ergänzende Dinge noch hinzu für die Grundausbildung. Und wir haben ab dem zweiten Semester haben wir tatsächlich Service Design sehr früh gesetzt, weil das ja halt ein methodisches Arbeiten ist. Und das ist ja gerade für Designer wichtig, methodisch zu arbeiten, A, Um eben die Zeichnung ist wunderbar. Dann habe ich quasi den Entwurf, die Grundidee. Aber dann geht es ja auch um die Frage, welche Probleme werden gelöst? Also welche und werden die tatsächlich gelöst? Das heißt, ich muss dann auch klären, wer sind denn meine Stakeholder und wie ist die Customer Journey innerhalb, sobald es eine Komplexität hat, die in Richtung von UX geht, User Experience Design, muss ich dann eben auch klären, wie die Customer Journey halt stattfindet und eben auch User Journey, dass man mit der User Journey Map auch klärt, welche Funktionalität findet denn dann in dem Fahrzeug, am Fahrrad oder wie auch immer statt. Und wir hatten jetzt zum Beispiel beim Fahrrad, man denkt immer, das Fahrrad sei ja trivial oder sei einfach. Ganz im Gegenteil. Wir haben jetzt gerade mit Canyon zusammen ein Projekt gemacht, wo wir als Canyon großer Fahrradhersteller haben wir ein Projekt gehabt, um eben zu überlegen, wie kann man Fahrradfahrer und Autofahrer, aber in erster Linie Fahrradfahrer, davor warnen, dass jetzt eine Kollision bevorstehen könnte, wenn man auf eine Kreuzung zufährt. Das heißt, da muss man auch überlegen, welche Signalgeber nutzt man denn da, ohne den Fahrradfahrer zu stören? Zumal die Signale dann ja letzten Endes auch eine Fehlwarnung sein können. Das heißt, das Auto, was die Gefahr darstellte, ist vielleicht frühzeitig abgebogen und schon hat diese nicht mehr stattgefunden. Das heißt, da fängt dann die hohe Komplexität an, wo man eben eine User Journey braucht und man ganz konkret überlegt, was macht der Radfahrer, was erfährt er, was kann er machen und wird das dann wieder abschalten, weil es ihn stört? Wie können wir das verhindern, dass es nicht stört, sondern dass es tatsächlich für ihn halt positiv wahrgenommen wird? Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Und deshalb fangen wir da schon auch im jungen Semester, im zweiten Semester im Service Design Thinking an. Ich kann gerne jetzt noch weitermachen und mit Bachelor und Master reden. Wir waren jetzt in der Grundlage. Vielleicht wollen wir da
Ich
erstmal ein
denke,
bisschen
das ist
weiter.
schon eine ganze Menge, was wir daraus hören können. Wir haben eben gerade Stichworte gehört wie Service Design oder Customer Journey. Das sind ja sehr viele Methoden, die in dem Bereich UX, UI, Design Thinking verwendet werden. Wenn ich das jetzt alles mal so in einen Topf werfe, auch auf deinen Websites sprichst du ja häufig von Service Design Thinking und anderen Begrifflichkeiten, dann gibt es ja eine ganze Menge an Methoden oder Methodenbaukästen. Jetzt ist meine Frage so ein bisschen, muss ich die eigentlich als Designer alle lernen, damit ich sie dann gezielt anwenden kann? Oder ist es jetzt eine rein wissenschaftliche Methodik, diese Werkzeuge anzuwenden in den Studien, in den Arbeiten selbst, die erstmal zu erfahren, erstmal zu lernen, welche Methodik ist denn eigentlich für welchen Zweck gedacht, weil nicht alle Methodiken gleichzeitig angewendet werden können. Und brauche ich die denn dann wirklich alle im Beruf? Also wie ist das sozusagen zwischen Theorie und Praxis? Also wie praxisorientiert sind denn diese ganzen Methodik-Baukästen? Wir hatten bereits schon ein Podcast-Gespräch mit Wolfram Nagel von TeamViewer. Und Wolfram Nagel hat unter anderem auch in seinen Studienzeiten mal alle Methodiken zusammengefasst und hat da eine ganze Website zu erstellt. Und er kam da auf über 100 Methoden, die man anwenden kann, von ganz, ganz simplen Dingen, die man wirklich überall im Design anwenden kann, bis hochkomplexen Geschichten, um Dinge zu erfahren und auch zu messen zum Beispiel oder wissenschaftlich auch auszuwerten. Was ist denn da aus deiner Sicht wirklich das Wichtigste, was man auf jeden Fall wissen sollte als Studierender zum Beispiel in deinen Studiengängen oder in deinen Bereichen, die du unterrichtest? Und was brauche ich davon dann in der Praxis?
Es stimmt, es gibt viele Methoden und dadurch, dass es viele Methoden gibt, kann auch keiner von sich behaupten, dass das die man selber verwendet, die einzig wahren sind. 100 wird man definitiv nicht brauchen und das ist zwar jetzt nicht ganz direkter Vergleich, aber schauen wir uns an, wie viel tausend Schriftarten wir haben. Und jeder, der designt, weiß ganz genau, dass er über sein ganzes Designerleben tatsächlich eine relativ kleine Anzahl von Schriftarten, auch für die ganzen Kunden, die er auch sehr unterschiedliches verwendet. Und das heißt, die Menge, die zur Verfügung steht, heißt noch lange nicht, dass man die Menge auch nutzen muss. Und andererseits ist es schön, dass die Menge da ist, weil dadurch habe ich eine Auswahl. Und das ist natürlich das Entscheidende. Aber für uns ist natürlich ganz wichtig, wir machen keine akademische Ausbildung, indem wir halt sagen, wir bilden jetzt einen Elfenbeinturm und machen da irgendwelche Methoden, die nur der Methoden willen gemacht werden. Wir machen ausschließlich nur Methoden, die tatsächlich einen Sinn ergeben und eben auch direkt angewandt werden müssen und die auch letzten Endes, das geht dann zumindest auch für meine Methoden, die muss man halt alle kennen. Das ist, wobei ich jetzt alle klingt nach viel, es ist tatsächlich wenig. Also übersichtlich sind, glaube ich, 8 Stück und das sind dann eben, und die hängen alle zusammen. Das ist Stakeholder Mapping und womit man halt feststellt, wer sind überhaupt meine Kunden? Und das ist dann auch ganz wichtig, weil oftmals glaubt man, auch im Gespräch mit dem Auftraggeber, glaubt man schon zu wissen, wer denn der Auftraggeber ist. Und beim Erstellen des Stakeholder Mapping richtet man sein Gehirn an. Das ist eigentlich das ganz Entscheidende bei allen Methoden, die ich jetzt gleich nennen werde, dass sie eigentlich dazu dienen, um jemanden in den Zustand zu versetzen, wieder neu darüber nachzudenken, was man denn da macht und auch in den Zustand zu versetzen, quasi abweichend von dem festgelegten Gedanken, die wir alle haben, dann auch mal andere Gedanken zuzulassen. Im Endeffekt geht es eigentlich immer darum, dass das Gehirn eigentlich dahingehend unser Feind ist, dass das Gehirn halt der Hauptverbraucher des Körpers ist und immer bemüht ist, so viel Energie wie möglich zu sparen. Das ist auch die Ursache dafür, dass wir meinen, die erste Idee sei die beste Idee, weil das Gehirn ist dann froh, dann hat es was gegeben und dann, jetzt sei doch still, lieber Mensch, ich habe dir doch was gegeben und ich verbrauche sonst so viel Energie. Und wenn wir dann am Joggen, am Duschen oder an Sachen machen sind, die jetzt nichts mit unserem Job zu tun haben, dann poppen plötzlich Ideen auf. Und das ist dann eben, sind die Sachen, die in unserem Unterbewussten auf uns warten und die wir eben nicht so ohne weiteres ins Bewusstsein übertragen können. Und das geht halt am besten, indem wir möglichst viel über das reden, was wir machen. Und Zeichnen ist uns auch ein Weg, weil gerade Zeichnen öffnet vom Unterbewussten und führt ins Bewusste Dinge halt ein. Von daher hilft es ungemein, Dinge eben auch jetzt gerade so Stakeholder-Map und dergleichen am besten auf Papier zu machen und dann aufzuschreiben, für wen mache ich das denn überhaupt? Weil oftmals, und dann nimmt man einfach so Kreise, was ist mir jetzt am wichtigsten, da schreibe ich das rein, was mir gerade einfällt und dann direkte Stakeholder, indirekte Stakeholder. Und da merkt man oftmals, dass der indirekte oftmals so interessant ist und sei es auch nur aus markttechnischer Sicht, dass man sich überlegt, eigentlich wäre es interessant, wenn wir den irgendwie auch zum direkten Stakeholder machen können. Das wäre ein Gedanke. Oder es fällt halt ein Nutzer auf, an den man gar nicht gedacht hatte. Und der fällt nur deshalb aus, weil man natürlich nicht allein in seinem Kämmerlein hockt. Das darf nie passieren. Also nicht alleine sowas machen, sondern im Team arbeiten. Das ist dann der nächste ganz wichtige Punkt, gerade für Unternehmen, die Abteilung haben, die eigentlich den Fehler gemacht haben, in Abteilung zu denken. Das ist sehr oftmals ein Fehler, wenn sich dadurch dann Silos bilden und diese Silos dann letzten Endes jeder für sich kämpft. Und gerade die Marketingabteilung ist dann immer gerne so, dass es ihren Bereich verteidigt, Verkauf oftmals auch so. Und wenn dann das Produkt im Markt floppt, dann geben die sich dann gegenseitig dann die Schuld, ja, du hast schlecht verkauft, nee, du hast die schlechten Marketingstrategien angewandt, um jetzt nur die beiden Abteilungen zu nehmen. Und das kann man aufbrechen, indem man halt aus den Abteilungen immer wieder Leute rausnimmt, die eben entsprechend ein Growth-Mindset haben, also offen sind und dann eben mit den anderen Teammitgliedern aus den anderen Abteilungen gemeinsam über das Produkt nachzudenken. Das ist ein Fehler, der in ganz vielen Unternehmen gemacht wird, dass sie sagen, ja, es macht doch unser Marketing gibt doch vor, wie es weitergeht, anstatt dann den Vertriebler dazu zu holen. Oder wenn man zum Beispiel Ladenlokale hat, was wir oft feststellen, ist auch jetzt von der Agentur her, von der ich noch gar nicht gesprochen habe, aber was mache ich dann noch, interviewen wir eben auch die Mitarbeiter, die dann im direkten Verkauf im Ladenlokal mit den Kunden reden. Und die sagen dann fast immer, ach, ich werde auch mal gefragt. Und das heißt, die werden oftmals nicht gefragt. Die sind aber ganz direkt am Kunden. Die kriegen viel eher mit, was der Kunde sagt, das funktioniert nicht und so weiter und so fort. Und von daher ist es ganz wichtig, dann eben alle in ein Boot zu holen. Das ist die Grundlage quasi, bevor ich die Methoden nenne. Die müssen erstmal alle im Boot und gemeinsam darüber nachdenken, wo soll die Reise hingehen. Und dann kann man die Methoden, die 7, 8, die ich gleich nennen werde, dann eben gemeinsam durchspielen. Und nur dann funktioniert es, weil dann hat man viele verschiedene Ideen, die zusammenkommen. Und man kommt plötzlich auf Ideen, auf die einzelnen Personen aus den Abteilungen nie gekommen werden, weil das gar nicht ihr Fokus ist, weil die einfach dann natürlich vor lauter Bäumen den Wald, die anderen Wälder nicht sehen, die andere Richtung nicht sehen. Und so fängt man eben mit der Stakeholder halt an und mit der Persona geht man dann weiter, dass man dann klärt, was ist denn unsere Zielpersona? Das heißt, und da stellt sich dann immer die Frage, ja, wie Zielpersona? Wir wollen an alle verkaufen. Da muss man ganz klar sagen, wer an alle verkaufen will, verkauft an keinen. Ich muss immer eine Persona haben oder eine klare Fokussierung haben, die ich dann quasi im Marketing verkünden kann. Auch da kann ich gleich verraten, alle Methoden, die ich jetzt gleich nennen werde, verraten quasi alle Texte, alle Informationen, die ich dann fürs Marketing verwenden kann. Und das ist eben auch nochmal ganz wichtig, weil ich kann auch, ein Marketing funktioniert nur dann, wenn tatsächlich eine Person sich individuell angesprochen fühlt. Und da wird es noch, und bevor man jetzt die Sorge hat, ja, dann kriege ich doch nur, verkaufe ich doch nur fünfmal, weil ich nur diese anspreche, da kann ich gleich immer dazu sagen, dadurch, dass man so gezielt, so gestochen scharf beschreibt, für wen das Produkt ist, fühlen sich plötzlich auch andere angesprochen. Ach, das gibt es? So genau? Ach, das ist ja interessant. Die werden mich dann auch daran erinnert, ach, das könnte ja auch für mich interessant sein. Und an die habe ich dann vielleicht gar nicht gedacht als Entwickler des Ganzen. Aber wenn ich jetzt das quasi so breit mache und das Gefühl gebe, das ist für jeden, dann ist quasi, man muss sich einfach unsere Informationsmenge anschauen. Selbst ältere Leute, egal welchem Alter, die Leute werden so zugemüllt mit so viel Informationen, wenn wir da nicht die Information gestochen scharf auf den Punkt genau hinaus verkünden, dann fühlt sich niemand sofort angesprochen. Und es kann ja auch positiv und negativ sein. Es könnte auch so sein, dass jemand sagt, das passt ja überhaupt nicht zu mir, aber dann fällt man wenigstens so auf. Das heißt, das ist ein ganz entscheidender Punkt dabei. Und deshalb ist die Persona eben auch ganz wichtig. Und dann geht die Reise halt weiter. Dann kommt es immer darauf an, welches Produkt habe ich überhaupt. Das heißt, wenn ich in eine Richtung gehe, eine App-Entwicklung fürs Fahrrad oder fürs Auto, wir sprachen ja gerade schon UX im Auto und Car-Multimedia und dergleichen oder Leitsysteme. Und da muss ich mir überlegen, wie funktioniert das Ding? Und vor allen Dingen, wie funktioniert das Ding, ohne dass ich den Fahrer ablenke? Das ist übrigens eine Diskussion, die jetzt komplett neu klingt, aber die sich jeder, der sich mit Interface Design befasst, schon aufgefallen ist, als Tesla rauskam mit dem, ich nenne es ja mal iPad im Auto montiert, waren alle erstmal geflasht, hey, da ist ja ein riesen Monitor drin, das ist ja total super. Aber so funktioniert das Marketing von Tesla. Das heißt, der ist mit dem großen, teuren Auto rausgekommen, um damit alle darüber berichten und knallt da so einen gigantischen Monitor rein, einfach weil es anders ist und eben auch, da ist ja ein iPad drin, dass man sich da nochmal gebauchpinselt fühlt für das Geld, was man bezahlt. Und jetzt stellen alle fest, dass Versicherungen, Autos, die sowas haben, teurer versichern. Das heißt, man muss mehr Versicherungsgebühren zahlen, weil die Leute einfach viel mehr verunfallen, weil die gucken dann plötzlich nicht nur eine Sekunde, ein Autoradio, ein ganz haptisches Autoradio, es ist immer links der Drehknopf, also das ganz klassische drin. Drehknopf einschalten und lautstärken. Das hat man aus dem Grund gemacht, man kann es fühlen. Und die anderen Knöpfe kann ich fühlen. Die haben immer irgendwelche Nöppels oder irgendwas, sodass ich fühlen kann, okay, die Rillen sind dann für den Suchlauf oder ähnliche Geschichen. Das erfüllt man sich quasi. Dann kann ich weiter auf die Straße schauen. Und ein iPad ist eine Glasscheibe. Es ist sogar schon so albern. Es gibt mittlerweile Hersteller, dass man Knöpfe auf dieses iPad draufkleben kann oder auf diesen Monitor. Das erkennt dann quasi den Schalter, nur damit man ein haptisches Ding hat. Und da sieht man halt, dass da, oder sieht man eben auch, dass da das wirklich jahrelang UX in der Automobilentwicklung fehlte. Das muss man auch ganz klar sagen. Ist da einfach dann dadurch auch aufgefallen, dass man sagt, nee, brauchen wir nicht. Wir machen schöne Autos und das langt. Und das langt eben nicht. Das Auto ist halt ein Gebrauchsgegenstand. Es ist ein Funktionsgegenstand, der bietet halt extrem viele Funktionen. Und deshalb brauche ich eben Stakeholder, um zu gucken, wen spreche ich jetzt wirklich an? Und die Persona, wie kann ich dann eben das können auch unterschiedliche Personas sein. Man kann auch mehrere haben, dass ich halt zumindest bei der Entwicklung fokussiert arbeite und ich kann es immer noch später erweitern. Ich nagel ja nichts fest, ich bleibe ja nicht in Zement gegossen. Und da hat man dann die Persona und kann dann weitermachen und dann dementsprechend dann die Te Technologie auch entwickeln. Genau.
Eben gerade über das Thema Stakeholder Mapping gesprochen. Und das ist eine Methode davon. In der Zwischenzeit sind natürlich jetzt auch gleich gerade ein paar Begriffe mehr geflossen. Was ich nochmal zum Automobilsektor mit beitragen möchte, ist, dass diese Diskussion, was ist interaktiv, was darf interaktiv sein, was darf per Touch, per Drehknopf, per Sprachsteuerung, per Gestikerkennung, Überwachung des Fahrenden während der Fahrt. Welche Situation in der Fahrt habe ich denn? Bin ich im Stau? Bin ich mit 120 auf der Autobahn? Bin ich im Stadtverkehr? Also diese ganzen Szenarien sind ja fürchterlich komplex, sodass ich tatsächlich ohne User Story ja gar nicht erst oder Szenario gar nicht erst überhaupt anfangen kann, überhaupt irgendetwas zu entwickeln, weil ich mich ja erstmal in diese Gedankenwelt hineinversetzen muss. Das, was du auch vorhin gesagt hattest, ich spiegel das jetzt einfach nochmal zurück, dass ich also eben nicht den ersten Gedanken nehme, der mir persönlich kommt, sondern dass ich analytisch rangehe, methodisch Dinge auch mal liegen lasse und mit Methodik oder über Methodik eigentlich oder über Technik, Methodik nochmal drüber nachdenken muss oder mit Kolleginnen und Kollegen im Team, manchmal mit den Kunden. Manchmal ist es auch besser, ohne Kunden nachzudenken, weil die haben da vielleicht zu viel reinreden wollen und sagen, ah, das haben wir schon alles probiert, das klappt nicht. So einen Spruch gibt's ja auch ganz häufig, auch in agilen Runden. Und das im Automobilsektor dieser Diskussion, glaube ich, schon über 20 Jahre alt ist oder mehr sogar und tatsächlich auch noch nicht wirklich endgültig gelöst. Also jeder Hersteller macht da so seine eigene, sein eigenes Konzept. Hin und wieder hat es auch mit den Designentscheidungen zu tun, die dann im Konzern getroffen werden. Wer ist der Markenverantwortliche? Wer ist fürs Interieur verantwortlich? Wer ist da drin dann für die UX, UI, also sprich für die Usability verantwortlich und wer verfolgt dort welche Psychologie oder Philosophie auch. Das ist tatsächlich ein hochkomplexer Markt. Ich habe mich damit lange Zeit beschäftigt und das war schon sehr interessant jeweils. Ich sehe aber jetzt aus deinen Äußerungen, es ist immer noch Thema und es wird wahrscheinlich auch noch Thema bleiben, oder?
Auf jeden Fall. Ich meine, wir hören ja auch darin raus, wenn wir jetzt von Methoden sprechen, dann wird eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer denken, Methodik ist doch was Theoretisches. Aber hier wird ja dann deutlich, wir reden nicht über die Methoden und listen die einfach auf. Wir könnten jetzt einfach auch ein Seminar machen und die über 100 Methoden, die es gibt, einfach durchblockern und dann sagen, Häkchen machen, jetzt haben wir 100 geschafft, super. Dann wären wir theoretisch. Sondern wir wählen die aus, die wirklich dann in unserem Kontext Sinn ergeben und erwähnen natürlich auch, wo man noch weitere Methoden finden kann, aber weisen eben darauf hin, dass wenn man zumindest erstmal die Methoden anwendet, lernt man erstmal das methodische Arbeiten. Das heißt, und da sind wir in der Praxis. Das heißt, es geht darum, das methodische Arbeiten anzuwenden und das hat ganz, ganz viele Vorteile. A, komme ich selber auf zigtausend, vielleicht nicht tausend, aber wirklich sehr, sehr viele neue Ideen durch das methodische Arbeiten, weil ich halt immer wieder andere Blickwinkel ermöglicht bekomme durch die Methoden. Und andererseits, und das ist auch ganz wichtig, das hast du jetzt gerade gesagt, dass dann der Kunde oder eben der Auftraggeber, ich unterscheide immer ganz klar, damit es deutlich wird, es gibt den Auftraggeber und es gibt die Kunden vom Auftraggeber. Deshalb der, der mich als Designer beauftragt, ist mein Auftraggeber und der wiederum Kunden hat und wenn der dann plötzlich sagt, nee, das haben wir schon durchprobiert, das kann so nicht gehen oder wie auch immer, dann lässt man die Methode in einem Workshop durchlaufen. Das heißt, da sieht man auch wieder, wie sinnlos Meetings sind. Das ist dann gleich wieder die nächste Methode, die man dann sich eigentlich auch zum großen Teil sparen kann. Meetings sind dann ungeeignet, wenn sie schlecht vorbereitet sind, wenn die Tops nicht klar geklärt sind, wenn es kein Timeboxing gibt und wenn zu viel darüber diskutiert wird, also meinungsmäßig diskutiert wird. Man muss in Meetings, und das klingt jetzt ganz brutal, grundsätzlich verbieten. Das klingt zwar hart, aber Meinung sind die Situationen, dass man am Eisstand sitzt und ich finde Vanille besser oder Schokolade besser. Meinung. Genau. Und das sind die wunderbar. Und das sind die wunderbar, da kann man seinen Spaß haben, das stört auch niemand. Ja, okay, Schoko findest du besser, aber ich bin mit Vanille glücklich und ist genau. Auch wunderbar.
Oder die Diskussion Areal oder Helvetica, unendlich.
Ja, und das ist dann halt, und da muss man eben, das ist dann die nächste Methode, die ganz wichtig ist, so eine der ersten, dass man eben immer valide redet. Das heißt, dass man nicht sagt, das hat noch nie funktioniert, sondern da muss man auch gleich sagen können, das hat da und da nie funktioniert, weil, das kann ich mal ganz kurz einen anderen Punkt erklären, weil meine Folien haben fast immer ein Passwort aus verschiedenen Gründen. Und da ist es dann so, dass dann, es gibt immer Studenten, also ich blende dann das Passwort ein und dann gibt es immer wieder Studenten, die sagen, das Passwort stimmt nicht. Das heißt, das ist genau die Reaktion, dieselbe Situation, als wenn jemand in der Meetingrunde sagt, das haben wir schon immer so gemacht oder das kann so nicht funktionieren. Und dann sage ich dann den Studenten immer, das Passwort stimmt nicht. Machen Sie doch mal einen ganzen Satz und beschreiben die Umgebung, wo es nicht funktioniert. Und dann zwinge ich quasi die Studenten dazu, dann zu sagen, ich habe das PDF angeklickt, es öffnete sich ein nächster Tabulator und innerhalb des Tabulators war zwar das PDF zu sehen und das Eingabefeld fürs Passwort und da habe ich es auch reingetippt, aber es kam eine Fehlermeldung. Und dann kann ich nämlich immer darauf hinweisen, ja, was haben wir denn jetzt für eine Situation? Das heißt, Sie öffnen es im Browser und da ich nicht weiß, welchen Browser und wie aktuell Ihr Browser ist, kann es durchaus sein, dass er das Erkennen des Passworts gar nicht unterstützt. Und somit waren wir plötzlich auf einer validen Ebene und konnten das Problem klären. Das heißt, es war immer noch die Gefahr, dass Sie sich vertippen. Deshalb sage ich den Studenten immer, tippen Sie das Passwort einmal in einem Texteditor, dass Sie nochmal nachlesen können, wie es ist, weil sonst kriegt man ja die Pünktchen angezeigt. Und kopieren es dann rüber, nachdem Sie gesehen haben, das deckungsgleich ist mit dem, was ich gezeigt habe, dann erst reinkopieren. Und schon haben wir dann quasi den Umgang geklärt. Wenn man das in Meetings halt macht, hat man mindestens zwei Vorteile. A, diejenigen, die nur reden um des Reden willen, reden nicht mehr, weil sie plötzlich feststellen, wie aufwendig das wird für die. Und dann spart man sich enorm viel Zeit, weil die kann man wirklich in keinem Meeting gebrauchen. Und dann der nächste Schritt ist halt letzten Endes, dass man nur Dinge äußert im Meeting, die tatsächlich valide sind. Das ist für manche anstrengend, aber es ist am Schluss, es ist wirklich total angenehm, weil man nur an der Sache redet. Und sobald jemand sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, sind wir schon wieder bei der Meinung. Und dann muss man fragen, ja, warum kannst du das nicht vorstellen? Liegt das an dir oder woran liegt das? Und da muss man immer aufpassen, dass man nicht persönlich wird und dergleichen. Dann wird es wieder schwierig. Und deshalb sind Meetings nur dann sinnvoll, wenn man valide diskutieren kann. Es gibt ja Themen, die kann man nicht valide, deshalb erwähne ich das gerade, kann man nicht valide erklären, weil man noch selber noch gar nicht darüber im Klaren ist, wo kann die Reise hingehen. Und deshalb wenden wir die Methoden an, die wir jetzt gerade diskutieren. Man geht in einen Workshop und diskutiert darüber, was denn die Stakeholder sind, wer denn die Persona sein können, wie denn so eine Customer Journey aussehen kann und vor allen Dingen, wie eine User Story Map aussehen kann. User Story Map, nochmal kurz zur Erklärung. Ich glaube, Customer Journey wird den meisten Zuhörern klar sein, dass es letztendlich die Reise des Kunden am Produkt, sei es dass der Lauf durch einen Supermarkt oder das Benutzen einer App oder ich sitze im Auto und komme ich an alle Sachen ran, die ich bedienen will und klappt dann noch das Autofahren parallel dazu. Und das ist die Customer Journey und die natürlich viele kleine Etappen hat. Und die Customer Journey ist quasi das kleine Kind von der User Story Mapping. User Story Mapping ist alles. Ist alles, was irgendwie funktionieren kann. Wir nehmen deshalb mal gar kein Fahrzeug, das ist dafür zu komplex. Wir nehmen einfach eine Bohrmaschine. Das heißt, eine User Story bedeutet, der Nutzer hat ein Problem. Das heißt, er will ein Loch in die Wand bohren und geht dann rum und sucht sich dann, wo habe ich denn irgendein Ding, was mir ein Löcher in die Wand bohrt. Mit dem Finger klappt es nicht und dann muss ich was haben, was das Loch halt bohrt. Und dann finde ich bei mir irgendwo eine Bohrmaschine und ich habe vielleicht Respekt davor, weil ich kein Handwerker bin oder wie auch immer und habe dann Kabel dran und dann geht die Reise los. Da habe ich ein Bohrfutter, das kennt ihr vielleicht gar nicht. Das heißt, das muss ich so gestalten, dass er erkennt, A, das kann er drehen und es wird enger und B, ich muss da was reinstecken, was das Loch bohrt. Und diese User Story, das heißt, genau diese Schwierigkeiten, die Personen haben, wenn sie sowas noch nie benutzt haben, muss ich halt in der User Story beschreiben, bis hin zu der Situation, dass ich den Knopf drücke, dass dann die Bohrmaschine anfängt und dann ist ja so ein Drehmoment, weil sie sehr schnell startet. Das heißt, es muss griffig sein, damit ich das Ding aus der Hand fallen lasse. Da fängt das schon mal an. Das heißt, ich beschreibe auch schon die Folgen. Man muss natürlich erstmal beschreiben, was man macht. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, den zu arretieren, weil man dauerhaft bohren will, ohne ständig drücken zu müssen. Da muss man wieder sicherstellen, wie kann ich das Arretieren entsichern. Das heißt, da sind wir schon bei den Details. Und Da wird wirklich jede kleinste Situation wird dort beschrieben, auch wo ich den Bohrfutterschlüssel herhole. Damit kann ich das Bohrfutter zwar öffnen und schließen. Da muss ich sicherstellen, dass der nicht stecken bleibt, dass ich den nicht drin lasse, währenddem ich dann Gas gebe und das Ding rotiert. Und da muss ich auch einen Ort finden. Ich habe ihn rausgenommen, den kann ich jetzt daneben legen, dann verschwindet der irgendwann, der ist irgendwann verloren. Oder ich mache an der Bohrmaschine eine Befestigung, dass ich immer dran klipse, dann ist der immer an der Bohrmaschine. Das heißt, ich habe auch schon viele Lösungen jetzt gerade beschrieben, weil ich eben eine Bohrmaschine schon öfter benutzt habe. Und das schreibt man in der User Story Map. Und das kann man sich jetzt vorstellen, ich sitze im Auto und will das Car Multimedia machen. Das heißt, User Story Mapping ist ein gigantisches Ding. Und ich kann entweder ein tausendseitiges Buch dazu schreiben, was niemals mehr irgendjemand anschauen wird. Oder ich mache ein User Story Map, was ich als Diagramm habe, wo einfach die Funktionsschritte sind. Mensch steigt ein. Das heißt, es fängt damit an, ich öffne die Tür und so weiter und so fort. Dann setze ich mich rein. Dann ist dann meinetwegen schon der Sitz, der sich automatisch mir anpasst und ähnliche Ereignisse. Und die beschreibe ich dann immer etappenweise. Das heißt, weil eben auch die Designer in verschiedenen Etappen dann ihre Spezialisierung dann einbeschreiben oder auch die Techniker, können die immer rausfinden, das sind jetzt meine 17 Punkte, die ich halt bearbeiten muss. Und vor allen Dingen, wenn viele Fehlermeldungen kommen, wenn viele Beschwerden von Kunden kommen, bleiben wir bei der Bohrmaschine, weil es überschaubar ist. Meinetwegen, viele sagen, dass der Knopf sich nicht gut drücken lässt, der Startknopf quasi. Dann wird dann quasi, weil man das ja an der digitalen Pinnwand hat, was ich gerade beschrieben habe, kann man dann gleich in der Pinnwand ein Zettelchen rankleben und sagen, es haben sich schon 143 Kunden gemeldet, die meinen, dass der Knopf hakelt. Kann man da mal schauen. Und dann ist es genau in der Position, wo eben die Person, die das zu bearbeiten hat, das dann auch sieht. Und dann hat man auch gleich quasi das agile Arbeiten gesichert, dass eben der daran arbeitet, nur das als Aufträge bekommt, die ihn tatsächlich betreffen. Da werden wir letzten Endes dann auch, wie man halt Projektmanagement betreibt. Das gehört natürlich mit dazu, was man natürlich auch nur mit Kanban-Board im agilen Arbeiten sinnvoll machen kann.
Ich glaube, die Customer Journey ist ja auch als Szenario beschrieben, bekannt unter Umständen, eventuell auch unter anderen Begriffen. Manchmal wird auch der Begriff Prozess mit reingeworfen in den Worttopf oder Workflow. Je nachdem, was ich vor mir habe, wenn ich eine Software habe, habe ich vielleicht eher auch diesen Workflow-Gedanken von A nach B. Aber was ist denn überhaupt B überhaupt? Und wie komme ich dahin? Und bei welchen Stellen biege ich ab, weil mein Hirn anders tickt als der nächste User, der dran sitzt? Und solche Dinge. Und ich glaube, das macht durchaus Sinn, bei jedem Projekt tatsächlich über solches nachzudenken. Wir haben das mal sogar bei einem Website-Projekt in der Agentur gemacht, bei einem Corporate Design-Projekt, wo wir wirklich gesagt haben, wie interagiere ich mit der Marke? Ich mache eine User Story mit der Marke. Und dabei kamen durchaus sehr, sehr interessante Geschichten heraus und auch Sichtweisen, sodass diejenigen, die eigentlich dann dafür verantwortlich waren, zu entscheiden, wie sieht es denn später aus, beziehungsweise was wird gestaltet oder wie wird es geändert, dass dann auch klar war, es gibt auch andere Menschen, die mit der Marke interagieren oder mit dem Medium oder über was auch immer, ob ich das haptisch mache, ob ich über einen Drehknopf etwas steuere oder ob ich ein ganzes User-Konzept dahinter sehe und auch verstehe, dass ich sage, ich setze mich quasi in die Marke, zum Beispiel ein Automobilhersteller, ich setze mich da rein und egal, was ich von diesem Automobilhersteller quasi vor mir habe, Stichwort Mietwagen-Szenario, dass dann quasi auch immer klar ist, es funktioniert alles gleich oder ähnlich zumindest. Und die simpelsten Funktionen funktionieren alle identisch, sodass ich nicht neu nachdenken muss, weil ich die Marke schon kenne und damit ja auch ein unglaublich hoher Erfahrungswert dabei zu tragen kommt und auch ein Vertrauen aufgebaut wird. Also die User Journey ist, denke ich, sicherlich eine sehr, sehr gute Methodik, auch langfristig, auch quasi nach dem Projekt, ne? Also nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Also das heißt, dass die User Journey auch langfristig immer wieder weitergedacht werden kann. Und auch, ich sage jetzt mal wirklich, auch zum Beispiel, wo wir jetzt über Automobilbau jetzt sprechen, dass das auch über Jahrzehnte hinweg weiterentwickelt werden kann. Also dass man wirklich Personas und Stories zusammenführen kann und sagen kann, die kann man endlos lang betrachten und immer wieder unter einem neuen Aspekt drauf gucken, funktioniert das noch? Ja. Ist es so? Nimmst du diese Erfahrung auch mit aus der Praxis, wenn zum Beispiel jetzt ein Automobilhersteller aus Deutschland kommt und sagt, Herr Stapelkamp, Sie haben da so viele tolle Studierende, so viele intelligente junge Menschen, die wollen doch garantiert mal unser neues Konzept überarbeiten.
Gewiss, gewiss. Man muss sich halt immer überlegen bei den Methoden, was wäre oder was war bei den Situationen, wo es sie nicht gab. Das heißt, wenn man sich jetzt überlegt, die User Story Map wird es nicht geben, ist es Chaos. Das ist, es ist so, jahrzehntelang hat man Dokumentation geschrieben. Das waren dann die Handbücher zu den Produkten. Und lass uns lieber nochmal bei der Bohrmaschine bleiben, weil die ist ja an sich scheinbar überschaubar, aber auch die hat ein extrem langes User Story Mapping und beim Auto natürlich dementsprechend noch viel länger. Und wenn die halt nicht da ist, dann habe ich halt wirklich ein Buch mit gefühlt 1000 Seiten und hat kein Mensch Bock reinzuschauen. Es dauert dann so lange, Inhaltsverzeichnis. Das heißt, ich muss mir dann eher überlegen, wie muss ich das Inhaltsverzeichnis, die Rubrik hinten, den Glossar so gestalten, den Index so definieren, dass man tatsächlich die Details findet, wo man hin will, anstatt alles auf einem Whiteboard zu haben. Das ist ja das Schöne am Digitalen. Wir sprachen ja davon, dass wir Designmobilität im Kontext von Ökologie und Digitalisierung halt sehen. Das heißt, an einer Wand, an einer haptischen Wand, die müsste ziemlich lang sein. Aber das können wir ja wunderbar auf dem Miro-Board oder ähnlichen Anbieter-Boards halt machen. Und die ist dann halt immer verfügbar für die Leute, die da zuständig sind. Und die wissen, für welchen Bereich sie zuständig sind und können dann auch schnell reagieren. Das heißt, es ist eine Schnelligkeit da. Das heißt, sobald Meldungen kommen, das ist ja das Schöne mit Social Media, es melden ganz viele, dass dieser Knopf nicht funktioniert, den ich jetzt gerade genannt habe. Oder die melden sich in den Callcentern. Und die Callcenter wüssten dann auch genau, an wen sie sich denn wenden. Das heißt, die Person, die die User Story Mapping quasi als Sekretär oder Sekretärin bedient, der kann das in Empfang nehmen und erfährt dann eben, wie viele Probleme hatten. Und dann kann man dann klären, wie man das lösen kann. Und das kann man optisch. Das heißt, das ist dann tatsächlich dann in den Themenrubrik verteilt. Dann sieht man auch das Explosionszeichen von der Bohrmaschine und kann daran erkennen, welcher Teil der User Story Map jetzt letzten Endes für welchen Teil zuständig ist. Und dann kann man da auch die Position sehr schnell finden. Optisch ganz schnell. Man geht dorthin und auch mit Klick verbunden. Das heißt, selbst wenn die gefühlt 500 Meter lang wäre, sehe ich die Explosionszeichen, Klick auf den Knopf, der halt nicht funktionierte, jump dann genau in die Position halt rein. Und das sind alles Sachen, die man da machen kann. Und das ist unfassbar. Ich merke das auch bei meinen Kunden. Da kommen wir jetzt auf deine Frage halt, dass die dann eben, wenn die das erste Mal sehen, sind die beschämt. Die sind beschämt, wie lange die das auf Papier gemacht haben und wie viel Zeit und wie viel intelligente Gehirnschmalz sie vergeudet haben. Weil natürlich, man muss sich vorstellen, man hat in seinem Team, hat man lauter intelligente Leute, wenn man bei der Einstellung alles richtig gemacht hat. Und die muss man dann quasi damit quälen, dass die dann Wochen, Tage lang in irgendwelchen Papierdokumentationen rumblättern und auch irgendwann auch keine Zeit zu haben, weil die eben auch dann auch den Fehler machen, nicht nach einem Kanban-Board zu arbeiten und deshalb viel zu überarbeitet sind. Das heißt, da muss man auch ganz kurz nochmal beschreiben, Kanban-Board im Sinne von mindestens drei Spalten. Das heißt, in einer Spalte sind alle Aufgaben. Man ist meinetwegen, dann nehmen wir jetzt mal nicht die Bohrmaschine, sondern ich hatte gerade einen Wasserschaden oder vor einiger Zeit. Wir nehmen einfach das, was alle so kennen, irgendwo Baugewerk, wo dann quasi der Fliesenleger ist, der Elektriker, der Estrichmacher und der Tapezierer. Und die haben dann alle Aufgaben in einer Spalte halt. Und entweder zieht sich jeder seine Aufgabe, die er halt kann, oder was noch viel besser ist, jeder kriegt dann seine eigene To-Do-Spalte. Das heißt, dann sieht er selber, er sieht nur das, was er machen muss. Und das kann man dann direkt in ein sogenanntes Gantt-Diagramm von einem Herrn Gantt mit Doppel-T geschrieben anzeigen lassen. Das heißt, dass der Estrichmacher zeigt dann an, er braucht eine Woche, dann ist er fertig und ist sein Boden fertig. Und erst wenn der trocken ist, kann überhaupt der Fliesenleger loslegen. Dann weiß er, okay, ich kann erst eine Woche später, also kann ich es in meinen Kalender so eintragen. Und das fand bei mir bei der Renovierung überhaupt nicht statt. Das heißt, der Estrichmann und der Fliesenleger, der Tapezierer, die wussten nichts voneinander. Die wussten auch keine Termine. Die hatten eine WhatsApp-Gruppe bekommen, also unterschiedliche, auch teilweise unterschiedliche Firmen. Die hatten eine WhatsApp-Gruppe von der Hausverwaltung bekommen und da könnt ihr euch ja dann treffen und dann könnt ihr euch das dann. Das heißt, der Fliesenleger musste erstmal 500 Meter scrollen, bis er sah, okay, das muss wohl mich betreffen. Und auch die Bediener, die quasi die WhatsApp geschrieben haben, die jetzt nicht geschrieben haben, ja, das ist nur Fliesenleger-Thema, sondern der muss es dann aus dem Lesen rausfinden. Die hassten alle ihr Smartphone, weil die fühlen sich dramatisch getrieben, weil mit das Smartphone waren sie halt erreichbar und man konnte ihnen immer den Vorwurf machen, wie, hast du die WhatsApp-Gruppe, hast du da nicht gelesen? Und das ist dann halt der Albtraum. Das sind hochqualifizierte Handwerker. die dann ihre Zeit damit verplempern müssen, so zu arbeiten. Und das lässt sich halt mit einem Kanban-Board super auflösen, weil in das Board kann ich dann E-Mails auch reinschicken. Das heißt, man kriegt eine spezielle E-Mail-Adresse nur für diese Board-Spalte und für diejenigen, die jetzt sagen, DSGVO, da kann ich sagen, es gibt zum Beispiel Meistertask oder ähnliche Anbieter, die eben DSGVO-konform sind. Und dann kriegt eben der Fliesenleger nur in seinem Feld die E-Mail. Und er weiß ganz genau, die E-Mails, die da drin stehen, betreffen nur ihn. Und die darf er lesen und die muss er sogar auch lesen. Aber es sind eben nur eine Handvoll. Und dann erfährt er dann, meinetwegen vom Estrich Bauer, ja, ich bin doch 2 Tage früher fertig geworden. Und wenn es bei dir passt, dann mach du dann deine Fliesen dann. Und so findet Kommunikation statt. Und natürlich überall, die muss überall so stattfinden, aber wir alle wissen, sie findet nicht so statt. Und das ist der Albtraum schlechthin und der absolute Albtraum. Und das ist wirklich ein Kernbusiness auch für mich geworden. Und auch nochmal ein Hinweis an die Designer, dass eben das Projektmanagement, was jetzt vielleicht ein bisschen anstrengend klingt, aber sobald ihr das auf die Reihe kriegt, das Projektmanagement, könnt ihr es wunderbar an eure Kunden mitverkaufen. Die werden dankbar dafür Geld zahlen, um endlich zu erfahren, wie sie denn sogar noch mehr Aufträge kriegen, weil da sind wir bei Wert und Werte. Das heißt, wenn eben eure Auftraggeber durch eure Projekte sowieso, aber auch durch die Hilfe des Projektmanagements, das heißt, ihr macht Workshops als Designer, macht ihr Workshops für eure Kunden, wie die besser ihr Business machen können und wie dann die gemeinsame Zusammenarbeit besser funktionieren kann. Das heißt, die angenehme Nebenerscheinung ist, dass ihr eure Auftraggeber nicht nur euren Entwurf, euer Design bekommen, sondern eben auch durch die Arbeit mit euch selber, weil ihr natürlich Kanban und agile Methoden anwendet, lernen, wie man das macht. Das stellt ihr denen in Rechnung. Das ist kein Geschenk. Sondern ihr stellt das in Rechnung, weil dadurch sparen die so viel Zeit, dass sie wieder mehr Kunden akquirieren können und damit verdienen die mehr Geld. Das heißt, wenn die pro Jahr, sage ich jetzt mal, 20.000 mehr Umsatz machen durch eure Unterstützung, dann könnt ihr auch sagen, das kostet auch 20.000 Euro, weil das erste Jahr geht auf unsere Kappe. Dann bezahlst du uns, die nächsten hast du dann deine 20.000 wieder mehr Gewinn. Aber wir kriegen die ersten 20.000. Und das dann wäre, selbst wenn ihr, weil ihr macht das ja standardmäßig Kanban, das heißt, oder agiles Arbeiten, das heißt, ihr habt gar nicht so viel Arbeit. Das heißt, der Auftraggeber könnte jetzt sagen, ja, aber ihr habt doch nur 10 Stunden investiert und ist doch egal. Das Ergebnis ist wichtig. Das Ergebnis, der Wert für den Kunden ist das Relevante, dass er dadurch quasi mehr Kunden bekommt. Und wie viele Stunden, Wochen oder Jahre ihr braucht, um ihm das mitzuteilen oder um das aufzubereiten, das ist vollkommen irrelevant.
Ja, genau. Genau, richtig scharf abgebogen.
Wir sind aber immer noch bei Thema User Story Mapping, also von daher, das passt dann schon. Also User Story Mapping ist ja quasi das, wo wir dann stehen geblieben sind. Ja.
Richtig, genau, ja. Zum Thema Wert und Mehrwert werden wir sicherlich nachher noch sprechen. Ja. Ich wollte noch mal einhaken in das Thema WhatsApp-Gruppe für Handwerker. Also es ist doch unglaublich eigentlich, wie viele WhatsApp-Gruppen es für irgendein Quatsch gibt in Deutschland. Egal, ob das jetzt eine Elterngruppe ist, die ihre Grundschulklasse verwalten soll. Ich mache einfach einen Chat und dann schreiben alle rein und dann ist es digitalisiert. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich finde es entsetzlich und ich finde es auch schlimm, dass diese Denkweise sich bislang so durchgesetzt hat und auch erstmal massiv bearbeitet werden muss, glaube ich, nach wie vor. Auch in Unternehmen, so nach dem Motto, ich mache einen Slack und dann können da alle reinschreiben und aus Slack hat so viele tolle Plugins und dann reicht's ja schon. Das ist aber keine Methodik in dem Sinne, ja auch keine Designmethode, wo wir wieder zurückkommen auf die Methodik, die wir als Kreative eigentlich brauchen. Dass ich im Team arbeiten kann, weil einfach immer unsere Aufgaben als Kreative ja immer komplexer werden. Also sie werden ja nicht nur technischer, sie werden auch komplexer. Und das ist ja auch das Schöne, dass KI uns ja auch einfache Aufgaben wirklich abnimmt, die wir vielleicht nicht unbedingt mehr so in der Form ausarbeiten müssen. Ich sage jetzt mal Bild freistellen. Das hat früher 2 Stunden gedauert. Heute ist es mit einem Knopfdruck erledigt und in der Regel hinreichend in der Qualität, sodass man damit erstmal weiterarbeiten kann. Kommen wir mal zu den anderen Methoden, die du noch erwähnt hast. Welche sind denn davon aus deiner Sicht am wichtigsten?
Also alle sind gleich wichtig, aber die ich jetzt gerade genannt hatte, ist quasi dann der Ablauf, den man macht. Wir hatten die Stakeholder-Map, um erstmal zu klären, für wen machen wir das. Da sagt dann auch dann der Auftraggeber gerne, ja, ich weiß schon, für welche Kunden ich das machen will. Schreiben Sie den dann gleich in die Mitte rein und dann können wir da schon mal weitermachen. Wir wollen ja keine Zeit verlieren, das kostet ja ihr Geld. Auch wieder ein klarer Hinweis, keine Stundensätze und keine Tagessätze zu nehmen, sondern einen Gesamtpreis, weil dann fühlt sich der Kunde gar nicht so getrieben. Das heißt, er muss dann manchmal die 20.000 Euro zahlen. Aber die hat er dann eh gezahlt. Das heißt, dann nimmt er sich auch gerne Zeit und überlegt dann eben auch nochmal als Hinweis, er nimmt sich dann die Zeit und behauptet nicht einfach nur, ich weiß schon, welcher Kunden das ist, sondern dann weiß er, okay, wir haben jetzt das Geld ist eh bezahlt, also jetzt haben wir Zeit, um dann nochmal genau darüber nachzudenken. Und dann ist er viel entspannter und ihr verdient mehr Geld, das darf man auch nicht vergessen. Und dann geht es eben darum zu klären, ist das denn wirklich dein Kunde? Das heißt, ist das denn auch wirklich dein Problem? Das heißt, wenn jetzt, ich trivialisiere das jetzt mal so ein bisschen, es kommt mal ein Kunde zu euch und sagt, ich brauche jetzt ganz dringend eine Internetseite, mein Konkurrent hat eine Internetseite und das scheint bei dem viel besser zu laufen als bei mir und ich brauche jetzt eine Internetseite. Und dann könntet ihr entweder sagen, ich mache dir eine wunderschöne Internetseite, weil du willst sie ja haben, dann kriegst du die auch. Dann wärst du aber ein schlechter Berater, weil das ist einfach dann der Punkt, weil wir sind definitiv Unternehmensberater. Das will kaum einer hören, weil da immer so eine seltsame wirtschaftliche Distanz Designern manchmal eingeredet wird. Aber es ist letzten Endes ist es so, dass wir natürlich Unternehmensberater sind. Wir sind beratende Unternehmer. Wenn sich jemand nicht Unternehmensberater nennen will, nenne ich einfach beratendes Unternehmen. Und dann empfehlen wir eben unseren Kunden, ja, warum brauchst du denn eine Internetseite? Und dann fangen wir nämlich an, mit der Stakeholder zu klären, wer sind denn deine Kunden? Sind die da überhaupt erreichbar? Sind die dann überhaupt, werden die jemals auf deine Internetseite kommen? Und hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, dann hast du eine Internetseite, dann bist du aber die trillionste Internetseite in der Welt. Hast du denn auch darüber nachgedacht, dass du Suchmaschinenoptimierung betreiben musst, damit du überhaupt irgendeine Chance hast, dorthin zu kommen? Und selbst das reicht nicht aus. Da musst du in der Regel noch Social Media bespielen, die dann letzten Endes dorthin führt. Und weißt du, was da überhaupt dann folgt? Es langt eben nicht einfach wie ein Plakat. Das denken tatsächlich immer noch viele. So wie viele Leute glauben, sie haben einen Instagram-Kanal. Ja, in Instagram sind wir auch. Ja, wie viel Follower hast du denn? Ja, ich habe 300 Follower, habe ich schon. Und dann fragst du ja, wie oft schreibst du? So einmal die Woche, einmal im Monat. Mittlerweile sind wir tatsächlich so weit, dass man mindestens dreimal pro Woche schreiben muss und mindestens zwei, drei Stories pro Tag hinterherknallen muss, um überhaupt vom Algorithmus hochgehoben zu werden. Weil es sind so viele Teilnehmer dort, wenn jeder Post von einem Teilnehmer gleich an alle dort existierende Teilnehmer verschickt würde, was viele glauben, würde jede Serverfarm explodieren. Das geht technisch gar nicht. Das heißt, der Algorithmus ist gar nicht ein böser Onkel, der irgendwas verhindern will, sondern der will einfach nur verhindern, dass die Serverfarm explodiert, sondern will einfach schauen, okay, wer ist überhaupt relevant? Und weil so viele dort sind und weil die absoluten wirklich Vollprofis, die da sehr, sehr erfolgreich sind mit den vielen Followern und dergleichen, ist ohne Scherz, die hauen täglich 10 bis 15 Posts in Instagram rein. 10 bis 15. Und die geben dann dem Algorithmus quasi vor, hey, so sieht also richtig toller Performer aus. Und da muss man gleich sagen, da haben wir gar keine Chance. Da haben wir auch unsere Kunden haben da gar keine Chance damit zu. Es sei denn, die beauftragen dann wiederum eine Firma, die das dann für die macht. Dann geht das schon, dann kann man es machen, weil dann erledigen die das. Und deshalb sowas auch gut gerne outsourcen. Und vielleicht gibt es noch die Gelegenheit, ich kann schon mal gleich darauf hinweisen, man kann das automatisieren. Das ist im Endeffekt so, es gibt so Automatisierungstools, einen Kalender, da kommen alle Sachen rein. Und auch mein Instagram-Kanal ist bis Februar 2025. Auch LinkedIn bis Februar 2025 ist schon alles geschrieben. Das geht automatisch raus. Deshalb, da mache ich mir einmal die Mühe und schreibe die ganzen Geschichten und dann gehen die raus. Und ist auch der einzige sinnvolle Weg, weil sonst würde ich ja jeden Tag in das Ding reingehen und das öffnen müssen. Und da sind wir wieder beim Thema, wo wir gerade waren. WhatsApp-Gruppe. Dadurch, diejenigen, die entweder in eine WhatsApp-Gruppe oder in eine Slack-Gruppe oder wo auch immer reingetrieben werden als Mitarbeiter, die werden ständig abgelenkt. Die müssen da ständig rein. Kaum macht das Ding Bing. Das heißt, die sind dann auch verpflichtet, dann die Checkbox einzuhauen. Wollen sie regelmäßig Mitteilungen bekommen? Da muss man leider ja sagen, weil man ist ja angestellt dort und soll die ja auch mitbekommen. Und dann macht das Ding ständig Bing, 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 Bing. Wie willst du dann jemals arbeiten, wenn du da ständig so gestört wirst? Und das geht so halt nicht. Deshalb grundsätzlich Kanban-Board, Whiteboard und auch von wegen DSGVO, auch gerade die DSGVO den Finger halten, das sind meistens diejenigen, die WhatsApp-Gruppen benutzen und wo keiner fragt, auf welchem Server das Ganze liegt und dann Payback und sowas machen, wo sie ihre komplette Adresse hergeben. Aber sonst DSGVO ist ganz schlimm. Ja, muss man berücksichtigen. Und das sollte man auch, also von daher definitiv, sage ich auch immer, soll man berücksichtigen, aber dann auch konsequent, bitte. Und ja, und hier war ja die Frage, was sind denn die wichtigsten Methoden? Ich habe ja ohnehin jetzt nur 7, 8, die ich jetzt hier nenne. SQL Map, die brauchen wir dann erstmal, weil, wie gesagt, der Kunde kommt und sagt, ich will eine Internetseite. Da musst du erstmal klären, warum willst du eine Internetseite? Das ist wie der Student, der sagt, das Passwort funktioniert nicht. Da lass dir den kompletten Satz erklären. Das heißt, dann soll der Kunde auch beschreiben, warum glaubst du, dass du die Internetseite brauchst? Was hat dich dazu geführt? Und dieses Gespräch ist dann das Interview. Ist auch eine Methode übrigens, die ich noch gar nicht mitgelistet hatte. Dieses Gespräch ist das Interview mit dem Kunden, um herauszufinden, was er wirklich braucht. Und da sind wir dann auf der Suche, was ist das Problem? Dafür gibt es nicht nur eine Methode, sondern alle die hier genannten Methoden sind dafür da, herauszufinden, was ist überhaupt das Problem? Und wenn man da erstmal näher kommt, was das Problem ist, der hat meinetwegen weniger Kunden und dergleichen, und dann stellt man fest, der hat weniger Kunden, und dann stellt man fest, wenn er jetzt wirklich die Internetseite machen würde und da er nicht so ein großes Budget hat, könnte er jetzt gar nicht Suchmaschinenoptimierung, Instagram und Co. beauftragen, weil er das Geld nicht hätte, um das jemand anders zu geben. Das heißt, dann nützt ihm auch die bloße Internetseite nichts, wenn er sie nicht bespielen kann. Dann hätte er etwas, was er quasi, was einfach nur in einem Hort von Trillionen von Internetseiten wäre. Und er hat dann Geld dir bezahlt und dann macht er dir den Vorwurf, ja, ich kriege gar keine neuen Kunden, ich habe doch jetzt eine Internetseite. Und die Internetseite ist dann so, als würde man quasi ein kleines Fähnchen vor die Tür machen, vor die Bürotür, in der Hoffnung, dann sieht dann jeder, ich suche Kunden. Und das funktioniert natürlich so nicht. Und von daher, da eben Stakeholder Map klären, wer sind wirklich die Kunden, dann klären, was ist das Problem. Dann natürlich Persona, wen habe ich überhaupt? Dann auch herauszufinden, mit der Stakeholder Map und mit Persona herauszufinden, welche Kunden kämen denn noch in Frage? Hast du denn wirklich schon an alle Kunden gedacht, die denkbar wären? Und dann geht es darum, wie kann deine Spezialisierung aussehen, damit du überhaupt im Sinne der Stakeholder und der Persona halt spitz, sehr spitz formulierst, wo denn deine Nische ist. Das ist im Endeffekt, ich denke jetzt mal an einen Anstreicher, ein ganz normaler Malermeister, der halt, den man rufen kann und mach mir die Wand blau, könnte er machen. Er hat sich aber darauf spezialisiert, Schimmel zu entfernen und danach dann schön zu machen. Und dadurch, dass er sich halt als Schimmelexperte bekannt gemacht hat, ist er dann eben nicht nur der Anstreicher, sondern der Schimmelentferner-Anstreicher. Das heißt, er wird nur von denen gebucht oder angefragt oder gefunden auch, die eben genau dieses Schimmelproblem haben. Dann macht er den Schimmel weg, hat aber auch gleich zusätzlich, dafür verdient er Geld, das heißt, er verdient ja doppelt, dafür verdient er Geld und dann noch fürs Anstreichen. Und das können wir Designer genauso machen, dass wir eben nicht sagen, ja, ich bin der Designer, ich mache die Sachen hübsch. Das muss man sowieso, diesen Satz muss man immer streichen. Sobald ein Kunde kommt und sagt, ja, ich brauche eine schöne Internetseite, dann ist das meistens gar nicht der Kunde unter Umständen. Dann muss man einfach klären, nee, das ist nicht nur einfach, ja, ich brauche nur kurz die, ich habe schon alle Bilder, ich habe schon alle Texte. Es muss nur noch kurz gemacht werden, am besten gleich die Tür zu machen. Weil das ist dann meistens kein Kunde, der wirklich Geld bringt, weil es sollte immer nur der Auftrag angenommen werden, der mindestens 10.000 oder 20.000 Euro bringt. Dafür erst aufstehen. Für alles andere, das kann Tante Else oder sonst wer machen. Und da gibt es genug Leute, die man bei Fiverr oder sonst wie für wenig Euro buchen kann. Also wieder spezielle Aspekte. Und die Methoden, wir sind immer noch quasi Stakeholder, Persona, Customer Journey und User Story Mapping. Das ist quasi schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, weil damit habe ich schon mal ganz viel erreicht, weil ich habe geklärt, für wen mache ich das? Was passiert überhaupt auf dem Customer Journey? Weil da finde ich ganz viele neue Verdienstmöglichkeiten oftmals. Das heißt, ganz neu für meine Kunden, für meine Auftraggeber. Das heißt, die verdienen noch mehr Geld. Die freuen sich, ich habe zwar für den Stapelkamm 20.000 Euro bezahlt, aber ich habe ja Kaching, schon wieder eine gute Idee und ich habe nur 20.000 gezahlt. Ist ja geil. Und der Kunde, der Auftraggeber schnallt dann eben auch, dass du eben auch Unternehmer bist. Und dann weiß er, okay, wir sind Kollegen, du machst dein Business, ich mach mein Business, du machst es gut, ich mach es gut, ich brauche nur gerade ein bisschen Hilfe, um das halt zu machen. Und dann war die User Story Map, wo genau beschrieben wird, was denn überhaupt passiert. Und das ist dann, und die kann ich auf alles anwenden. Wirklich auf alles. Auf alles, nicht nur auf Produkte, sondern selbst wenn du, was weiß ich, Leute berät, also dann wärst du kein Designer, aber wenn du Leute beraten würdest, die eben, wie man Mitarbeiter akquiriert, dann würdest du eben auch den gesamten Prozess der Akquise, der Kundenansprache, des Treffens des Kunden, dann die Nachbearbeitung des Kunden, auch das würde man in der User Story Map beschreiben. Allein schon, damit du dir selber überlegst, was passiert denn da überhaupt in dem Ablauf? Und wenn wir es jetzt auf Auto übertragen, genau dasselbe, weil selbst das Einsteigen wird schon zum Erlebnis. Das hat man schon vor 30 Jahren, dass Mercedes einen Türgriff hat, den ich halt greife, ziehe und mit dem Ziehen die Tür öffne, weil einfach der Hebel schon dann stattfindet, dass ich quasi nichts mehr drehen muss. Da fängt schon die User Story an. Da fängt dann quasi an, das Erlebnis fängt da auch schon an. Und da haben wir schon ganz wesentliche Punkte. Und dann ist da vielleicht eine App dabei und dergleichen. Und dann muss ich über Flowcharts nachdenken. Ich muss also eine Inhaltsstruktur aufbauen. Und die Inhaltsstruktur ist auch wieder eine Methode. Wie kann ich die Menge an Informationen, die in einer App, in einer Internetseite oder wo auch immer, auch im Auto natürlich auch da sind Funktionselemente, wie kann ich die erstmal runterschreiben, damit ich weiß, was passiert denn überhaupt? Wie viele Knöpfe brauche ich überhaupt? So nach dem Motto. Und dann geht das halt immer weiter, auch parallel mit Moodboard und dergleichen, was dann eine klassische Gestaltungsform darstellt. Ja, genau.
Du hast mal unter dem Begriff Design, was ist Design, hast du auch geschrieben, dass Design keine Gestaltung ist, unter anderem auf deiner Website oder deinem Profil auf der Universität oder Fachhochschule Hof findet man das, diesen Begriff, dass Design eben keine Gestaltung ist. Was macht das denn für dich aus, was gutes Design dann eigentlich ist? Wir haben jetzt eben gerade schon über diese Methodiken gesprochen, die anzuwenden, um ein Problem zu lösen. Tatsächlich ist die Problemlösung ja ein ganz großes Designthema. Ich würde persönlich sagen, Design besteht in erster Linie zu 80% aus Problemlösen. Und die Frage ist, wie das dann passiert, ob das dann in einer ästhetischen Form passiert, ob das mit Form von Emotionen auch passiert. Wir haben jetzt über viele analytische Methoden gesprochen. Ich gehe mal davon aus, da taucht vielleicht auch mal das Thema Emotionen mit auf, außer den reinen faktischen Aspekten. Du hast mal, als du das beschrieben hast, hast du, glaube ich, in ein oder zwei Sätzen die Begriffe beliebig, hübsch und überflüssig zusammengeschrieben. Ich fand das eigentlich ziemlich gut als Bezeichnung. Viele werden sich da jetzt dran vielleicht auch stören, die jetzt gerade zuhören und sagen, Moment mal, aber ich bin doch angetreten als Gestalterin, als Gestalter. Da haben wir schon den Begriff, bin ich Designerin und Designer damit, wenn ich Gestalter bin. Und ich bin auch damit angetreten und ich will doch die Welt tatsächlich verbessern. Ich will doch tatsächlich die Welt schöner machen, ästhetischer machen und damit letzten Endes ja auch ein Problem lösen, nämlich weil die Welt vielleicht auch unästhetisch ist in vielen Bereichen, zum Beispiel in der Arbeitswelt, aber auch im Konsumbereich. Wie reagierst du darauf? Wo ziehst du bei dir eigentlich da so die Grenze und sagst, das ist für mich Gestaltung? Und da fängt im Prinzip Problemlösen an. Also ist das für dich, ist das untrennbar oder kann man da irgendwo eine Brücke schlagen?
Also Gestaltung und Design muss man trennen, ganz knallhart. Aber vorab möchte ich eine Frage, auf einen Hinweis reagieren, weil stimmt, wir sprachen jetzt gar nicht über Emotionen. Aber letzten Endes alles, was ich gerade erzählt habe, alles, wirklich ausnahmslos alles, zahlt nur in Emotionen ein. Weil das Wichtigste ist, Kunden kaufen keine Produkte. Sie kaufen das Erlebnis mit dem Produkt und an dem Produkt. Das heißt, die Bohrmaschine wird nicht gekauft, weil jemand eine Bohrmaschine in der Hand haben will, sondern ich nannte dieses Beispiel, der will seine Wohnung verschönern. Das heißt, er will ein Loch bohren, um ein Bild anzuhängen. Das heißt, die Bohrmaschine ist nicht der erste Gedanke. Der erste Gedanke ist, ich muss ein Bild anhängen oder ein Regal aufhängen. Das geht nur mit Dübel und mit Schraube und dergleichen. Und da brauche ich irgendein Ding, was mir Löcher da reinmacht. Und ich nenne das Beispiel auch aus dem Grunde, weil es wissenschaftlich belegt ist. Das hat Bosch selber erlebt, dass sie eben dann in einer Untersuchung festgestellt haben, wofür hat denn der Otto Normalverbraucher und Otto Normalverbraucherin überhaupt eine Bohrmaschine? Und da ist tatsächlich, das findet zweimal im Jahr statt, dass man 2 bis 3 Löcher bohrt. Und daraufhin haben die halt eine Bohrmaschine entwickelt, die wie ein Handschmeichler aussieht. Die kann man auch mal so liegen lassen. Die sieht nicht nach Werkzeug aus. Ist ein Akku drin, der sehr, sehr lange hält und angeblich mehrere Jahre. Ich habe es nicht ausprobiert, aber wir glauben es einfach mal. Und dass man eben für die paar Mal nach 5 Jahren wieder greifen kann und wieder seine 2 Löcher bohren kann. Das heißt, die Verbindung Produkt existiert gar nicht mehr vom, sondern es verbindet, es existiert nur, das kann man wirklich so brutal sagen, nur die emotionale Überlegung, ich habe jetzt das Problem Regal an die Wand hängen, das ist so schwer, das kann ich nicht einfach mit einer Heftzwecke festmachen, da muss ich ein Loch bohren. Das habe ich noch nie gemacht oder viel zu selten. Das mache ich einmal im Jahr. Wie geht das nochmal? Oh Gott, wie schrecklich. Und ich will das jetzt gar nicht trivialisieren, sondern es ist letztens ein Alltagsding. Damit will ich das jetzt gerade so ein bisschen spielerisch darstellen. Und dann nimmt man dann die Bohrmaschine, die eben so ästhetisch ist, dass sie dann, da sind wir auch wieder bei der Ästhetik, dass sie auch liegen lassen kann, weil sie einfach hübsch aussieht, kann auch mal so da liegen, ohne dass sie optisch stört. Ist auch kein Kabel dran und dergleichen. Und so hat man dann eben die Verbindung, der Kunde kauft nicht das Produkt, sondern das Erlebnis mit dem Produkt und an dem Produkt. Dann nehme ich immer ganz gerne meine Mikrowelle als Beispiel, die ich kaufte. Sie war billig. Ob sie war im Alu-Look und passt in die Küche. Das war die Überlegung mit der Mikro. Ich brauchte die so gut wie nie. Ich brauchte nur ab und zu einen. Deshalb sage ich, jetzt holt sie mal. Die war billig, halt in so einem Ramschecke war das dann dort. Ich stelle sie in und dann brauchte ich sie mal. Und dann stelle ich erst fest, dass ich sie gar nicht bedienen kann. Weil es war, ich kenne Drehrad für Energie und Drehrad für Zeit. Mehr brauche ich gar nicht. Und da war es dann aber so, dass ich halt einen Knopf drücken musste, um dann halt zu sehen, wie viel Prozent das ist. Das heißt, wenn dann auf dem Gefriergut drauf stand, bei 350 Watt 5 Minuten auftauen, dann muss ich erstmal ermitteln, was ist die maximale Wattleistung meiner Mikrowelle, weil die mir nur Prozente anzeigte. Dann muss ich ermitteln, wie viel sind 350 in Prozenten. Das musste ich dann ermitteln. Das heißt, ich hatte Hunger und bin dann quasi in den anderen Status, Hunger und will essen und soll mir jetzt noch denken. Eine einzige Katastrophe. Und wenn das jetzt eine Krups, Miele oder sonst wie wäre, das wäre sofort Negativpropaganda gewesen. Ich hätte das Produkt sofort gesagt, ja, die kriegen es nicht auf die Reihe, solche Produkte zu machen. Und daran sieht man auch das Erlebnis mit dem Produkt. Das heißt, im Gebrauch muss das immer noch, das Gebrauchen soll Spaß machen. Im Sinne Spaß heißt nicht jetzt Fun Factor, sondern eben, ich habe Hunger und ich will es ganz schnell erleben. Wenn ich das erleben würde, hey, ich brauche ja nur auf 350 drehen. Und dann die Zeit, 5 Minuten, super, da bin ich dabei. Und schon ist alles rundgelaufen. Und dann sage ich mir, hey, das Gerät von Firma XYZ ist super, die Firma hat es drauf. Und genauso geht das bei allen Produkten. Und ich habe jetzt ganz bewusst einfache Produkte genommen. Im Auto ist das Ganze nochmal um ein Vielfaches komplexer oftmals. Und von daher muss man es natürlich darauf dann auf Design-Mobilität dann nochmal komplexer sehen. Und um dann quasi den Übergang zu haben, Gestaltung, Design. Wir haben jetzt so viel erzählt darüber, was wir alles berücksichtigen müssen, um den Kunden, um den Auftraggeber zu verstehen, um den Kunden des Auftraggebers zu verstehen. Wie will ich das schaffen, wenn ich nur im Kopf habe, hey, ich will das total schön machen. Ich will das ästhetisch machen. Und deshalb haben wir auch gerade die Internetseite, da bleiben wir mal bei der Internetseite. Das heißt, wenn jetzt ein Auftraggeber kommt und sagt, ich hätte ganz gerne eine Internetseite, würde, und ich kolportiere jetzt so ein bisschen, würde der Gestalter sagen, ich mache dir eine total schöne Internetseite. Und dann sagt der Auftraggeber, hey, das ist das, was ich erwartet habe, weil ich gehe eh davon aus, und das ist das Schlimme, ich gehe eh davon aus, dass Designer eh nur zum Hübschmachen da sind. Und wenn du mir jetzt sagst, du machst das hübsch, dann ist ja das, was ich erwartet habe. Das heißt, die Gestalter sorgen, wenn sie so reagieren, dafür, für eine Rufschädigung der gesamten Designbranche. Also ich will die gar nicht so beleidigen, es geht nur darum, es ist wirklich so. Aber man muss sich einfach mal fragen, egal wo man rumfragt, was glaubst du, was ein Designer macht? Ja, der macht das Ding doch schön, oder? Macht das. Das sind oftmals die Reaktion. Man muss sich einfach fragen, wo das herkommt. Und dafür ist das Design, so wie wir es jetzt gerade auch beschrieben haben, viel zu komplex und viel zu werteorientiert, also wert- und werteorientiert, als dass man sich damit begnügen kann, einfach banale, egozentrierte Artefakte zu machen, also einfach schöne Dinge zu machen, die zwar hübsch im Raum stehen, aber wo nie die Frage gestellt wird, wofür braucht das jemand? Ist das wirklich relevant? Ist das wirklich sinnvoll, dafür Energie und Ressourcen zu verplempern, weil man ein schönes Produkt hat? Ein bisschen sagen wir immer ein Ja, weil wir haben immer, ich denke jetzt natürlich auch an einen französischen Designer, der eine Zitruspresse gemacht hat, die auf langen, drei langen Beinen steht und die funktional der Albtraum, die Sinnlosigkeit in Dosen ist, aber als Skulptur einfach schön in jeder Küche halt steht, die will man eigentlich gar nicht mehr benutzen, weil die steht oftmals jahrelang da rum, ist zugestaubt und dann auch von dem Fett, der dann in der Küche schwirrt, dann verfettet und zugestaubt, die will man eh nicht mehr sofort nehmen, die müssen wir erst spülen. Das heißt, die hat so viele funktionale Fehler, dass man gleich sagen muss, nee, es ist nur eine Skulptur. Punkt. Und die ist hübsch. Und dann kommt noch der traurige Faktor dazu, den ich erst mit der Zeit geblickt habe. Ich habe schon auch immer wieder festgestellt, wie viele, die sich Designer nennen, prekär leben und dachte aber, okay, das sind so 20%. Es hat auch aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Und Joachim Kobus hat mit verschiedenen Designverbänden das jetzt schon mehrere Jahre nachgewiesen, dass zwei Drittel der Designer oder diejenigen, die dachten, für Design ausgebildet zu werden, das muss man immer so beschreiben, die sind ja keine Designer, sondern die einfach dachten, sie seien für Design ausgebildet worden, sind prekär beschäftigt und können von ihrer Arbeit kaum leben. Und das heißt letztendlich, und da gab es dann eben auch, das sage nicht ich so, sondern das ist dann auch eine wunderbare, in der Süddeutschen war das, glaube ich, genau, Süddeutschen war das, war ein Artikel, wo ein Kommunikationsdesigner, weil die zwei Drittel sind meistens Kommunikationsdesigner, eben die, die eben Grafik, visuelle Kommunikation, Kommunikationsdesign studiert haben, die gehören hauptsächlich zu den zwei Drittel. Für die Produktdesigner und die Mediendesigner gilt das nicht so, aus den Gründen, weil die schon immer methodisch gearbeitet haben. Aber da sind jetzt zwei Drittel, die sind dann eben prekär beschäftigt. Und dann in dem süddeutschen Artikel stand auch drin, dass er eben beschrieben hat, der ist zwar schon über 30, aber hat so im Schnitt so das, den Verdienst, als wäre er noch ein 16-Jähriger und so 800, 900 Euro. Und das klappt schon irgendwie, weil er kann auch da und da wohnen. Das war da irgendwie so eine WG oder wo er halt wohnt. Und wirklich traurigste Zustände. Und das ist keine Ausnahme. Das ist definitiv keine Ausnahme. Und mein Job als Professor und auch als Designer ist es halt A, den Kunden klar zu machen, nein, ich bin kein Gestalter, ich bin auch kein Hübschmacher, sondern wir arbeiten methodisch und du als Kunde, auch als Nicht-Designer, kannst daran mitmachen, das muss ich auch noch dabei, Design anzufertigen ist kein Privileg von Designern, Kreativität ist auch kein Privileg von Künstlern, sondern ist ein rein menschliches Phänomen und da kann auch der Kunde mit, der Auftraggeber mitwirken und durch die Methoden kann ich dem Auftraggeber immer zeigen, wie sein Produkt entsteht. So entsteht auch Vertrauen, weil er dann feststellt, dass ich eben nicht dem Klischee entspreche, also jetzt gehe ich erstmal in den Keller, ziehe mir erstmal einen Rotwein und werde dann richtig kreativ, und sondern dass ich grundsätzlich methodisch arbeite und im Team arbeite und dass er das dann halt nennt. Und das ist eben ganz, ganz entscheidend dabei. Und dann gibt es auch diese Asketen, die dann meinen, ja, Design übersetzt heißt auch Gestaltung. Da muss ich immer dabei sagen, diejenigen, die versuchen, einen so hochkomplexen Beruf mit einem Begriff quasi erklären zu wollen, die haben eh verloren, und weil das funktioniert einfach nicht. Und da gibt es auch Leute, die dann die Szene und wo dann die Begrifflichkeiten herkommen, das dann herleiten. Das ist immer ein Zeichen dafür, also wenn du jemanden hörst, der versucht, die Inhalte von Design von der Begrifflichkeit abzuleiten, weißt du immer, dass du eine vollkommen ahnungslose Person vor dir hast. Das muss man ganz brutal so sagen. Und weil nur, wenn man wirklich Design macht, das heißt methodisch arbeitet, kann man Design kennenlernen und machen. Und somit können auch die Auftraggeber das kennenlernen. Und es ist am Schluss, die Gestaltung findet im Part des Umsetzungsprozesses statt. Das heißt, der Designprozess als Ganzes besteht aus mindestens 6 Etappen. Und diese 6 Etappen gehören eben auch dazu. Erstmal die Sinnfindung. Macht das Produkt einen Sinn? Will ich damit arbeiten? Macht das für den Auftraggeber Sinn? Macht das für deine Kunden Sinn? Solche Situationen findet statt. Und dann fängt man halt an zu überlegen, wo ist denn das Problem? Man öffnet dann quasi Entwicklung. Wo ist denn das Problem? Und schließt das dann wiederum um erstmal die Menge der Probleme, die man herausfindet, dann festzustellen, okay, wir wollen aber jetzt nur diese 1, 2, 3 Probleme uns anfassen, weil die ganz anderen Probleme können wir noch nicht lösen. Das sind wir wieder beim nächsten Jahr, weil wir wollen ja mit einem sogenannten MVP in den Markt gehen, also Minimal Viable Product. Das heißt, ein Produkt, was gerade eben die Bedürfnisse befriedigt, die wir halt quasi befriedigen wollen und nicht gleich mit dem 1000-Sachsal in den Markt reingehen, sondern wir wollen schnell in den Markt. Und dann bauen wir dafür Lösung. Das sind dann die nächsten Schritte. Und alles immer basiert auf Analysen. Das heißt, immer sind wir nie als Solisten unterwegs, sondern wir haben Ingenieure dabei, wir haben Informatiker dabei, wir haben Ökonomen dabei, wir haben Vertriebler dabei. Eben alle, die wir brauchen, um das Produkt auf seinem Weg zu verstehen. Und dann, wenn wir das geklärt haben, und das ist der Designprozess, und Designprozess heißt letztens Entwicklungsprozess, und da darf man auch gerne diejenigen, die an die Begrifflichkeit kleben wollen, nehmt bitte nur die englischen Übersetzungen und nicht die Pseudo-Übersetzung im Deutschen. Das heißt, wenn jemand tatsächlich Gestaltung als englischen Begriff haben will, dann ist es Gestalt Principles. Das ist dann nämlich das, auch der Kindergarten ist ein Wort, was im Englischen benutzt ist. Für Gestalt gilt das ähnlich, wahrscheinlich wegen unserer Bauhaus-Historie und dergleichen. Und Gestalt-Principles sind dann eben tatsächlich die Grundlagen-Gestaltungsprinzipien, die wir sowieso immer anwenden. Aber eben erst dann, wenn wir wissen, warum wir es anwenden, für wen wir es anwenden, mit welchem Problem wir es machen und welche Erlebnisse wir dann, da sind wir bei den Emotionen, welche Erlebnisse wir ermöglichen für den Kunden, dann fangen wir an, uns überlegen, wie wir es gestalten, weil dann haben wir eine Basis, auf der wir überhaupt entscheiden können, was Gestaltung bedeuten kann, weil sonst ist es eine reine Bauchentscheidung, die ich immer egozentriert nenne, nicht in der Nähe, die ist einfach egozentriert. Und es ist immer sinnvoll, oder ein Designer macht immer ein problemorientiert, also noch nicht zentriert, sondern orientiert. Das heißt, zentriert heißt, nur das Ego zu akzeptieren. Und wenn ich problemorientiert sage, heißt, ich bin am Problem orientiert, lasse aber auch andere Gedanken zu, auch gerne mein Ego, das kann auch noch dabei sein, aber letztens problemorientiert. Dann eben nutzerorientiert, das heißt Gebrauchssicherheit und Gebrauchsmöglichkeit. Wie Sachen kann ich die Sachen schnell finden? Und dann geschäftszielbewusst. Das heißt, mein Auftraggeber, der hat ein Geschäftsziel. Der beauftragt mich nicht, weil er mich nett und lieb findet, das vielleicht auch, aber in erster Linie beauftragt er mich, weil er eben mit seinem Produkt mehr Geld verdienen will oder er will, dass seine Produkte in den Markt kommen und so weiter und so fort. Und das ist unser Job, sich das sicherzustellen. Das kann man eigentlich zu der Trennung von Gestaltung und Design sagen. Und das ist das, muss man ganz brutal sagen. Ganz viele Designausbildungen sind keine Designausbildungen. Das ist letzten Endes Lug und Trug an den Studierenden. Die müssen immer klären, finden da die methodischen Sachen statt? Wenn die nicht stattfinden, hat man keine Designausbildung, sondern man hat eine Gestalt-Principle-Ausbildung. Und das sieht man dann auch in den Ausstellungen. Das sind dann genau die Ausstellungen, wo nur auf Schönheit getrimmt ist. Das heißt, dann geht man rein, ach, ist das schön, ach, ist das schön. Da freut man sich zwar dran an der Schönheit, aber da ist nie die Frage gestellt, wer braucht das denn überhaupt? Und dieselben Leute, die dann letzten Endes nur diese reine Ästhetisierung betrachten, sind auch die Leute, die behaupten, mit Design kann ich die Welt retten. Und vollkommen absurd ist. Das heißt, sie haben gerade mal das Hübschmachen gelernt und bilden sich ein, mit Design oder mit ihren geringen Kompetenzen auch noch die Welt retten zu können. Und da muss man ganz klar sagen, diese Hybris, die muss sich jeder ziehen. Das machen tatsächlich nur die Leute, die egozentriert arbeiten. Das heißt, die diese Hybris haben, ich kann die Welt retten. Und wenn man jetzt sagt, ich rette die Welt durch schöne Gestaltung, ist ja auch schön, dass was Schönes da ist, dann rette ich nicht die Welt. Ich schaffe was Schönes in die Welt. Ja, definitiv wollen wir auch alle haben. Niemand will in Grau und Grau leben. Nur wir machen eben, wenn wir methodisch arbeiten, kommt am Schluss auch ein ästhetisches Produkt raus. Auch. Aber diese Ästhetik basiert auf dem Ganzen, was ich gerade beschrieben habe, auf der ganzen Analyse, die ich vorher halt durchlaufen habe. Die natürlich mit viel Schmerzen verbunden sind. Und natürlich habe ich auch ich meine Lieblinge, auch ästhetische Lieblinge, die ich ganz gerne oder funktionale Lieblinge, die ich ganz gerne mit in das Produkt rein hätte. Aber durch die Analysen stelle ich dann halt fest, das funktioniert halt nicht. Oder mir sagt der Ingenieur, das wäre schön, aber wir müssen die und die Materialien verwenden, damit das funktioniert, damit das eben TÜV-technisch oder wie auch immer funktioniert. Und dann zieht er mir den Zahn, dass wir halt Materialien nehmen müssten, die wir unter Umständen gar nicht nutzen können, weil das Produkt am Schluss nicht so teuer sein darf. Das ist dann auch solche Aspekte spielen dann eine Rolle. Und deshalb ist es so wichtig, in Augenhöhe mit den ganzen Gewerken zusammenzuarbeiten. Man nennt das T-Shape. Das ist, ich habe mein I-Shape, also wie so ein I, das ist quasi meine individuelle Begabung. Wenn die nur hübsch machen ist, dann habe ich auch kein T-Shape. Dann gibt es keine Anschlussfähigkeit. T-Shape heißt dann quasi dann den T-Strich oben draufsetzen. Da habe ich links und rechts Anschlussfähigkeiten, dass ich, was weiß ich, auch schon mal mit Informatikern zusammengearbeitet habe und dann mich hineinfühlen konnte, wie deren Denkweise ist. Das heißt, dass ich Internetseiten nicht in Photoshop gestalte, sondern dass ich Internetseiten in Tools gestalte, die eben auch von Informatikern, Figma und andere Tools, die es dann halt in dem Bereich halt gibt. Ich will jetzt gar nicht die nennen, die es in der Vergangenheit gab. Figma ist da halt ziemlich, ziemlich gut. Da gibt es auch Action und andere, die ja eben auch gleich auch Programmiermöglichkeiten mit anschließen. Das heißt, wenn ich da ein bisschen mitgemacht habe und dann quasi dann zugunsten des Informatikers auch noch was zuliefern kann, dann arbeitet er auch viel lieber mit mir zusammen. Dann versteht er mich so ein bisschen. Ich erzähle was von meiner Sache, er von seiner Situation. Und dann können wir viel besser. Dann haben wir auch dann wird aus Informatikersicht der Designer nicht zum Hübschmacher und der Informatiker aus Designersicht eben nicht zu einem nur Techniker, sondern man versteht sich. Aber man hat am Schluss will man ein Produkt machen, was für alle sinnvoll ist. Und deshalb das T-Shape ist ganz wichtig. Das ist, wenn ich das nicht habe, bin ich in einem Team einfach fehl am Platz und wir können das, was wir machen, nur im Team machen. Wir machen keine Postkarten, wir machen keine Plakate, wir machen keine Buchkunst. Die mag es alles geben, das sind aber dann alles die prekär beschäftigt sind und sind alles keine Business Cases. Business Cases sind grundsätzlich nur, selbst wenn du Buchkunst machen möchtest oder selbst wenn du Postkarten und Plakate machen möchtest, macht es grundsätzlich immer, dass das Gesamtcorporate übernimmst. Das heißt, dass du sagst, lieber Kunde, ich mache dir gern Plakat, aber auch nur, es macht für mich nur dann Sinn, wenn ich dein Gesamt-Corporate oder das Corporate für die bestimmten Abteilungen gleich mitmache, weil mein Plakat machen, da wache ich noch nicht mal für auf, da stehe ich nicht für auf, weil das bringt mir einfach keinen Umsatz. Du hast nicht vor, das und das dafür zu bezahlen, weil du eben mit dem Plakat nicht die Kunden bekommst, mit denen du messen könntest, das darf jetzt 5.000 Euro kosten. Und die Bücher genau dasselbe. Ich selber schreibe ja auch Bücher. Ich habe 7 Bücher geschrieben und nicht ohne Grund auch die letzten beiden im Eigenverlag, weil A, verdient man nichts daran und B, kriegt man tatsächlich für die Gestaltung. Ich will jetzt meinen Verlag nicht in Misskredit bringen. Das ist prima, was wir da, die seine Autoren unterstützt. Aber das bisschen Geld, was man bekommt, um das zu gestalten, kann man nicht das Buch machen. Das ist vollkommen unmöglich. Und deshalb sind das keine Business Cases. Das sind Hobbys. Das sind Hobbys. Das heißt, jeder, der unter 100 € Stundenlohn bezahlt wird, erstmal Stundenlohn sage ich immer besser nicht, aber jeder, der unter 100 € Stundenlohn sich zahlen lässt, und das sind wirklich viele, das wissen wir alle, macht eigentlich ein Hobby. Das ist kein Beruf, das ist kein Business Case. Business Case, und das sagen ja auch die Designverbände, die sagen ja eben, ab 100 € fängt es an, sinnvoll zu sein, weil dann kannst du erst deine Rechnung bezahlen, du willst deine Familie bezahlen, du willst den Urlaub bezahlen und so weiter und so fort.
Eine ganze Menge Input. Ich versuche das jetzt mal in eine Frage zu formulieren. Ich muss aber kurz vorher ein bisschen ausholen. Deine Bücher begleiten mich schon seit geraumer Zeit. Das erste Buch war 2007, User Interface Design oder Screen und Interface Design war das erste Buch von dir. Du hast danach das Buch neu aufgelegt und hast gemerkt, es sind über 1200 Seiten, die ein Buch ausmachen würden. Und bei 1000, glaube ich, ist überall so eine Schallgrenze, sagen, das hat keinen Zweck, wer will das lesen? Ich war selber mal in so einer Situation. Ich kann das absolut nachvollziehen. Und du hattest dann du hast 3 Bücher draus gemacht, unter anderem eins. Und das war 2010, Interaction und Interface Design. Ich habe es hier und noch ein paar andere im Regal stehen. Ich lese daraus mal vor. Auf Seite 296 schreibst du im Jahre 2010, wohlgemerkt, die Designausbildung in Deutschland ist noch weit davon entfernt, ihre Studierenden auf die tatsächlichen Aufgaben in der Designbranche vorzubereiten. Du gehst dann im Weiteren auf die Wirtschafts- und Strategiekompetenz ein. Das war jetzt 2010. So, jetzt nehme ich das jetzt einfach mal an und sage mal, okay, wir nehmen mal das Thema Ausbildung, Universität. Das heißt, eine Frage wäre, ist denn die Ausbildung dann eigentlich verantwortlich, dass die falschen Leute ausgebildet werden oder dass die falschen Methoden mit den falschen Leuten ausgebildet werden? Also sprich, müssten wir eigentlich viel mehr andere Menschen dazu motivieren, Designstudiengänge zu besuchen und ihnen auch wirklich andere Methoden beibringen, damit sie, genau was du gerade sagtest, Problem lösen lernen. Also eigentlich müsste das ja das Ziel sein. Das denke ich mir manchmal häufig, auch wenn ich mit meinen Studierenden arbeite, dass ich dann sage, was ist denn jetzt eigentlich das Problem oder was stellst du dir selber für eine Aufgabe, für ein Problem, was du dann löst mit deiner Gestaltung? Das andere ist sozusagen das Selbstverkaufen von Gestalterinnen und Gestaltern, von allen, die im Design tätig sind. Ist das für die auch eine... Sozusagen sind die selber verantwortlich dafür, wie sie sich verkaufen? Sind die vielleicht sogar selber schuld, dass sie sich unter Wert verkaufen, um mal nochmal an diesem Begriff Wert zu bleiben, dass sie sagen, okay, es gibt halt überall, Beispiel Köln, du hast selbst dort gearbeitet, du weißt, wovon ich spreche, da gibt es halt extrem viele kleine und größere Agenturen und die konkurrieren natürlich alle unglaublich. Und so etwas wie Design, das kann ich mir ja auch theoretisch auch am Wochenende mal in Videotutorials reinziehen und dann nenne ich mich Designer, es ist kein geschützter Begriff und schon bin ich der Problemlöser der Nation oder verkaufe mich als solches, um das jetzt mal ein bisschen da zu überspitzen. Das heißt, wir haben ein unglaublich hohes Angebot an Kreativen und die sich vielleicht unter Wert verkaufen müssen, in Anführungsstrichen, weil einfach der Markt so eng ist und weil auch vieles, und jetzt komme ich zum dritten Punkt, den ich da reinwerfe in den Topf, dass die Gesellschaft an sich kein Verständnis von Design hat, von Designauffassung, dass Design weder in der gesamten Bildungslandschaft von der, ich lasse jetzt mal den Kindergarten weg, aber fangen wir mal mit der Grundschule an, dass der Begriff Design eigentlich nirgendwo auftaucht, es höchstens mal bei Reformschulen in einzelnen Kursen stattfindet und dass man sich vielleicht mal im Abi, im Kunst-LK, wenn man ihn denn überhaupt hat, dass dann die Chance besteht, sich vielleicht mit Design mal zu beschäftigen, mal am Rande. Aber Design ist ja auch nicht Teil einer Ausbildung, zumindest nicht der staatlichen schulischen Ausbildung. Bis hin zur Universität und dann kommen quasi lauter Menschen, die eigentlich von Design überhaupt nichts gehört haben, die gesagt haben, da kann man toll zeichnen, da kann man Autos entwerfen, da melde ich mich doch mal bei Herrn Stapelkamp in Hof und bewerbe mich zum Studiengang. Also ist das auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Also Gesellschaft, die Branche an sich, also die Kreativen und die Art und Weise der Ausbildung. Ja. Wo würdest du da überhaupt ansetzen? Also was ist da dein Hauptschwerpunkt?
Also erstmal das Zitat von 2010, das ist sogar schon älter, habe ich schon viel früher auch so formuliert, und es hat sich nichts geändert. Es ist und der Beleg dafür, dass sich nichts geändert hat, da habe ich natürlich jetzt gerade die Zeit genutzt, das rauszusuchen. Es gibt das sogenannte Weißbuch oder Whitebook, also Doppeltitel Design, Designing Design Education heißt das Buch. Und das ist eben von EF Foundation und von 250 beteiligten Designern geschrieben worden, über 5 Jahre. Und die haben exakt das, was ich 2010 geschrieben habe. Also das Buch ist jetzt rausgekommen, das ist 2021 rausgekommen und haben exakt dasselbe geschrieben in dem Buch. Scroll mal kurz zu dem Zitat hin. Der Abschluss des Designstudiums ermöglicht keinen reibungslosen Übergang in das Erwerbsleben. Und das Studium ist meist eine Abfolge isolierter Fächer. Ist die Feststellung von 250 Designern, die das zusammengetragen haben, innerhalb von 5 Jahren, dass diesen Satz direkt am Anfang des Buches geschrieben haben. Und das ist eine Katastrophe, eine Armutserklärung in einem. Das ist wirklich eine absolute Katastrophe, wie dann ausgebildet wird. Und das muss man ganz klar sagen. Man muss natürlich auch feststellen, es gibt natürlich auch die guten Ausbildungen. Und
ich meine, du bist ja jetzt quasi mit in Teil des Bildungssystems, also auch wenn nur ein Teil davon. Aber hat sich da nicht irgendetwas schon geändert oder gibt es nicht da Bestrebungen oder Bewegungen?
Nee. Das muss man ganz gut sagen. Es gibt einige wenige, die es machen. Das heißt, deshalb sage ich auch grundsätzlich, wenn jemand Design studieren will, muss er immer schauen, was haben die Designer für eine Historie. Das heißt, wenn der im Internet nicht zu finden ist, in einer modernen Zeit wie jetzt, ist das eine dringende Unmöglichkeit. Das heißt, sobald ein Designer sich noch nicht mal anstrengt, sondern wenn er halt einfach ein guter Designer ist, ergeben sich Designpreise, Veröffentlichungen, Ausstellungsteilnahmen, Kongressteilnahmen, Interview wie dieses hier oder Interview, Brand 1 hat mich interviewt, das kommt eben nicht, weil ich die da bitte, mach doch mal bitte was, sondern weil ich eben gefunden werde. Und das gilt nicht nur für mich, sondern eben für diejenigen, die eben aktiv im Designleben tätig sind. Das heißt, dieser potenzielle Designstudent sollte sich eigentlich die Arbeit machen, nicht zu gucken, ist die Internetseite hübsch, haben die ein hübsches Instagram-Profil, sondern gucken, was machen die Leute, die dort lehren. Und da werden die ihr blaues Wunder erleben, wie viele eben schon entweder ewige Zeit nichts mehr gemacht haben oder tatsächlich auf sehr alten Grundlagen nur noch arbeiten. Und eben ganz wichtig, wenn keine Methoden stattfinden, die tatsächlich diese Methoden darstellen, die wir jetzt gerade erfahren haben. Wenn es nur noch reine Gestaltungsmethoden sind, reicht das, dann kann man auch einen VHS-Kurs belegen und oder eben bei Udemy sich einen Videokurs anschauen. Das würde dann auch reichen, wenn man dann die Übung macht letzten Endes. Das heißt, die Gestaltung reicht allein nicht aus. Das heißt, da muss man erstmal klipp und klar schauen, ist das überhaupt gegeben? Und es ist natürlich so, ich hatte ja schon beschrieben, ich war an verschiedenen Hochschulen tätig, genau aus dem Grund, um herauszufinden, was kann ich denn da machen? Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, wenn die Fakultät riesengroß ist. Und man hat diesen Standpunkt, dann macht man sich auch nicht nur Freunde in der Fakultät. Das muss man auch immer ganz klar sagen, weil die natürlich auch Besitzstandswahrung betreiben wollen und eben auch nicht zugeben wollen oder nicht öffentlich zugeben wollen, dass sie eigentlich sich als Künstlerpersönlichkeit sehen und dann bisweilen dann die Professur halt machen, um ihre Künstlerexistenz zu subventionieren. Das ist ein Zitat, halt, was ich tatsächlich gehört habe. Oder eben sagen, ja, ich habe die Professur gemacht, damit ich nicht in Agenturen arbeiten muss. Das heißt, einerseits, und ich bin gerade im Dialog mit einer Kollegin im Instagram, wo wir uns quasi gegenseitig die Wunden lecken, also nicht lecken, aber Wunden pflegen, um uns dann quasi die Realitäten zu nennen, die man eigentlich nicht so gerne öffentlich nennt, weil man will ja will man ja sein eigenes Umfeld nicht beleidigen, aber B, will man auch eine Veränderung herbeiführen. Und ich bin jetzt 58. Ich bin seit 2001, lehre ich, und seit 2001 bin ich darum bemüht, das kundzutun, dass diese Ausbildung so, wie sie stattfindet, nicht stattfinden sollten, sondern dass das darüber hinausgehen sollte. Und 2009 gab es auch schon mal EU-finanziert, gab es dann mal 3 Personen, die sich darum gekümmert haben, herauszufinden, wie denn eine ideale Designausbildung aussehen könnte und alles das beschrieben haben, was ich jetzt gerade auch erzählt habe. Und wir haben einfach viele Sachen zusammengetragen und das heißt, es gibt mehrere, die das halt machen, die das überlegen, das auch publizieren, aber es versandet. Das merkt man eben auch bei dem Weißbuch dann eben auch, die sich dann 5 Jahre Zeit genommen haben, das zu analysieren. Das haben vollkommen seriös das behandelt, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das einzige Ärgerliche an dem Buch ist halt, sie haben dann doch nicht sich genug Mühe gegeben, wie denn so ein Curriculum richtig aussehen sollte. Da bleiben dann Stichworte stehen und das hätte man mehr ausformulieren können. Aber vielleicht gibt es einen zweiten Band, wo man genau das dann halt tun wird. Das zum Thema eben, worauf man achten sollte in der Ausbildung. Und dann eben auch ganz, ganz wichtig, dass man eben die Berufserfahrung dann auch mitbringen muss. Und da kann man am besten überprüfen, was hat denn die Person früher für eine Berufserfahrung gemacht? Was hat die überhaupt? Und da stößt man plötzlich auf Leute, die haben mal, wer weiß was, studiert und haben dann vielleicht noch einen Master in Kommunikationsdesign draufgesetzt und kriegen aus mir unerfindlichen Gründen die Professur, weil sie halt genau diese Weltrettungsthemen verkünden. Weil das klingt ja so schön, mit Design die Welt retten und lass uns doch gemeinsam. Das ist für mich ein ganz schlimmer Fall von Egozentrierung. Man könnte sogar brutal sagen, vielleicht sogar ein narzisstisches Problem, weil das ist natürlich ein ständiges Ich rette die Welt. Aber Design kann man nur im Team machen. Das heißt, das Ich ist da nicht das Relevante, sondern das Wir ist das Wichtige. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Muss ich gestehen, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, welche anderen Punkte du noch hattest, gerade in deiner Auflistung.
Ich hatte noch das Thema Gesellschaft.
Gesellschaft, ja, das ist, also Gesellschaft, jeder, egal was wir machen, ist man immer man ist Teil der Gesellschaft und somit ist man auch Mitverursacher. Das heißt, ich sage auch immer ganz gerne, wer sich ein SUV kauft und eine Familie hat, sollte sich darüber nachdenken, dass es seinen Kindern das Benzin wegsauft. Und auch das ist ein gesellschaftliches Ding. Das machen wir nicht. Auch ich mache ganz viele Sachen, die nicht ökologisch sind. Jeder ist nicht wirklich 100% ökologisch und da gibt es einige wenige, die das dann wirklich hinbekommen. Das heißt, egal was wir halt machen in der Welt, sind wir halt immer eine Verursachung auch in der Wellenfunktion. Das heißt, wir haben eigentlich in jeder Situation, in vielen Situationen gesellschaftliche Verpflichtungen. Und als Designer muss man immer berücksichtigen, da wir nicht wirklich mächtig sind. Also das ist im Endeffekt, wenn man sich genau überlegt, dass eben viele Designer eben nicht methodisch arbeiten, nicht auch deswegen nicht ernst genommen werden, sind die gar nicht in der Machtposition, um so Entscheidungen zu fällen, um tatsächlich einwirken zu können. Und ich stelle fest, dass nur und ausschließlich die, die eh keine Macht haben, die kein Design machen, sondern Gestaltung machen, sind ausschließlich diejenigen, die behaupten, Design hätte eine gesellschaftliche Funktion und träumen sich das wunderbar schön, was für eine Macht sie hätten und wie toll das alles wäre. Eine gesellschaftliche Verpflichtung haben wir definitiv, weil eben jeder sie hat, aber nicht wegen dem Designspezifischen. Und jeder, der wirklich Design macht und methodisch arbeitet, ist der Verpflichtung der gesellschaftlichen Aufgabe viel näher als Gestalter, die von sich aus behaupten, man könne mit Design die Welt retten. Also die Welt wird man damit nicht retten können. Das muss man ganz klar, den Zahn muss man ziehen. Aber wenn wir tatsächlich damit anfangen, eben nicht nur hübsch zu machen, sondern das hatte ich am Anfang auch erzählt, sondern Probleme lösen zu wollen, dann ist das einfach grundsätzlich so, dass wir zumindest das Problem lösen. Das heißt, das Produkt ist nicht ganz sinnlos. Und vor allen Dingen, ich hatte auch schon angesprochen, dass man ein sogenanntes MVP macht. Das heißt, ein Minimal Viable Product. Das heißt, man entwickelt ein Produkt, um möglichst schnell in den Markt zu gehen, um möglichst schnell zu erfahren, ist das, was ich die ganze Zeit ermittelt habe durch Analysen, wird das im Markt bestätigt? Wird das Produkt tatsächlich angenommen? Wird das Produkt tatsächlich gebraucht? Und wenn es nicht angenommen wird, habe ich noch nicht so viele Ressourcen verplempert und kann es aus dem Markt wieder zurückziehen. Das heißt, ich habe auch geringere Verluste. Das heißt, es ist aus ökologischer Sicht und aus ökonomischer Sicht der einzig sinnvolle Weg. Und weil unsere Kunden kommen nun mal zu uns. Jetzt könnte ich zu fast jedem Kunden sagen, nee, mache ich nicht, nehme ich nicht an, weil das ist unökologisch. Weil es gibt fast kein Produkt, was nicht unökologisch ist. Das ist dann, ich denke da jetzt an berühmte Produktdesigner, die Möbel machen, die immer noch Stühle machen. Man könnte sagen, wir haben genug Stühle. Die haben alle 4 Beine, vielleicht 3 Beine. Die haben eine bestimmte Funktion, sind ergonomisch richtig oder einfach nur schön. Sind ein Lesestuhl oder wie auch immer. Die haben Funktionen. Das heißt, es gibt genug. Das heißt, wenn man das wirklich, und ich will jetzt nicht kommunistisch reden, das ist jetzt einfach nur rein pragmatisch gedacht, gibt so viele Varianten, dass man sich die Frage stellen muss, sollte ich da noch eine billionsten Stuhl hinzufügen oder welches Produkt auch immer? Und dann merken wir alle selber, Letztendlich leben wir in einer freien Welt, dass jeder selber entscheiden kann, welchen Stuhl er kauft und dass eben auch jeder selber entscheiden kann, nee, ich knall da noch ein Trillionstel mit dazu. Das ist die eine Sache. Das heißt, um das verhindern zu wollen, müssten wir unsere Freiheit einschränken. Und dann fangen wir wieder mit sehr schwierigen Dingen an. Und dann kommt eben der Kunde zu mir, der sagt dann, ich will einen Stuhl von dir haben, mach mir einen Stuhl. Und dann könnte ich sagen, nee, mache ich nicht, weil es gibt schon genug. Aber ich habe Aufträge. Entweder habe ich Aufträge oder ich habe keine Aufträge. Und ich habe Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter, die wollen ihre Sicherheit haben, dass die eben regelmäßig ihr Gehalt bekommen. Und ich will das jetzt nicht als Totschlagargument sehen. Ich will nur den Hinweis halt geben, dass diejenigen, die nur die Gestaltung machen und oftmals ohnehin prekär beschäftigt sind, aus der Position kann man gerne groß rumblähen, der Weltretter zu sein. Aber letzten Endes muss man fragen, wann hast du jemals die Welt gerettet? Und vor allen Dingen ganz wichtig, wir haben eine über 100-jährige Designgeschichte. Nenn mir bitte ein einziges Produkt, was jemals die Welt gerettet hat oder wirklich ökologisch ist oder auch tatsächlich so im Markt angenommen wurde. Jetzt könnte man sagen, es gibt ja Stühle aus Pappe. Klar, kann man machen, aber wie oft sehen wir die? Das heißt, die kenne ich seit 30 Jahren, glaube ich, gibt es die. Ich habe die noch in keiner Wohnung gesehen und ich habe schon zig Wohnungen gesehen. Und das heißt, mit meinem Produkt.
Die sieht man dann
Ja.
in einer Designausstellung im Museum. Da kann man dann reingehen und das ist ganz
Das ist
toll.
der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Da gibt es ganz viele Leute, Drogedesign zum Beispiel, die Holländer, die dann eben sich Schubladen gesammelt haben und denen dann mit so einem Spannband zusammengefügt haben. Dann wurde da eine Skulptur raus. Sieht total wunderbar aus. Und die Schubladen sind alle kreuz und quer und schief. Das heißt, die nutze ich niemals als Schubladen. Das Ding ist einfach als Objekt. Und das wird dann in der Situation von den Gestaltern, das ist ein Statement. Und das Statement allein macht mich nicht satt. Das Statement verhindert nichts. Ich brauche einfach die Überlegung, und zwar die intelligente Überlegung. Ich habe das hübsche Ding, das uns mittlerweile 40.000 Euro so in etwa kostet, was dem gegönnt ist als Kunstwerk, weil auch das ist ein Markt. Und da sieht man eben, da gibt es dann Leute, die das dann eben als Objekt in die Wohnung stellen, aber definitiv nicht als Schubladenschrank. Und diese Statements sind nett und schön, aber letzten Endes retten wir damit nicht die Welt. Das heißt, wenn wir wirklich die Welt retten, ist dann eben ein bisschen viel verlangt, aber dann eben ein ökologisches Verhalten, das ist quasi, das fängt bei jedem an. Das heißt, gesellschaftliche Sachen, da waren wir jetzt ja gerade, das heißt, zusehen, möglichst wenig Fleisch essen, jetzt nicht unbedingt Vegetarier werden, bin ich auch nicht, aber ich habe wirklich schon vor vielen Jahren meinen Fleischbedarf sehr stark reduziert und ich esse aber auch gerne Fleisch. Das heißt, ich bleibe dann dennoch dabei, obwohl ich weiß, dass Dinge passieren. Und ich habe fast 10 Jahre lang keine Butter gegessen, weil ich mal gelesen habe, dass Butter eins der unökologischen Produkte ist. Und da dachte ich, okay, das könnte ich vielleicht weglassen. Und ich bin wieder zu Butter zurückgekehrt. Es schmeckt einfach. Es ist einfach lecker. Und dann auch die ganzen Leute, die zum Beispiel, jetzt wird es ganz schlimm, dann wird es vielleicht böse, böse Kommentare geben, alle, die Haustiere halten, die Fleischfresser sind. In Deutschland sind das dann 11% des Fleischbedarfs wird durch Haustiere verbraucht. In den USA sind es fast 20%. Das heißt, wenn wir keine Haustiere hätten, könnten wir ganz, ganz massiv sofort Fleisch sparen. Wir wissen ja, dass 70% der Anbauflächen wird fürs Futter, für die Futtertiere gebraucht, die wir wiederum futtern. Und deshalb werden Wälder gerodet und dergleichen. Das heißt, Fleisch zu reduzieren, macht schon sehr, sehr viel. Das heißt, wir als Einzelperson können gesellschaftlich sehr stark darauf einwirken. Und um aufs Design zurückzukommen, die ganzen Produkte, die jetzt quasi Veggie-Würstchen dergleichen heißen, sind, wie wir alle wissen, sind das halt genau die Produkte mit Geschmacksverstärker und Co., die letzten Endes früher als schlechtes Essen galten und die zwar ökologisch sind, im Sinne von weniger Fleisch verwenden, aber dann eben gesundheitlich nicht immer pfleglich sind. Das heißt, und wir machen Verpackungen dazu. Es gibt ganz viele Öko-Verpackungen, die schön auf Öko getrimmt sind, aber dann durch diese mehrschichtigen Bedruckung gar nicht mehr als Recyclepapier brauchbar sind. Das heißt, da greifen ganz viele Sachen. Und da können wir Designer natürlich schon eingreifen, können sagen, okay, lieber Kunde, lieber Auftraggeber, ich habe die Kompetenz, wir dürfen nur die und die Farben nehmen und die Druckvarianten, damit dann wenigstens das Papier recyclingfähig ist. Dann wird der zwar sagen, aber dann fällt es nicht im Regal auf, aber das können wir versuchen einzuwirken. Und der Witz ist der, all diejenigen, ich habe natürlich schon gefühlt, nicht hunderte, aber wirklich sehr, sehr viele Gestalter, die die Welt retten wollen, gefragt, was empfiehlst du denn da? Da stellte sich immer heraus, dass sie von Drucktechnik gar keine Ahnung haben. Die können die hübsch machen, im Photoshop hübsch machen, aber wissen nicht, was dann weiter passiert. Das heißt, sie machen sich noch nicht mal Gedanken über den Umsetzungsprozess und da könnten sie wirklich einwirken. Und da fehlt dann aber die Kompetenz.
Genau, also ich glaube, es geht, wenn ich das jetzt mal so für mich übertrage, was ich aus deinen Worten entnehme, dann geht es auch darum, den Rahmen immer größer zu ziehen, als der eigentliche Auftrag oder der eigentliche, sagen wir mal, die erste Anfrage auch passiert, weil wir, glaube ich, immer in einem gewissen Framing arbeiten, in einer Box, die der Kunde uns setzt und die sagt, ich brauche doch nur ein Logo. Für wen? Ne? Also da fängt es ja schon an, für wen brauchst du das denn? Ja, für mich. Ja, aber du hast doch Kunden. Ja, die kenne ich ja schon. Ja, aber du willst doch neue Kunden haben. Also es geht eine Endlosdiskussion dann daraus los, sodass man dann herausfindet, der braucht nicht nur ein Logo, der braucht eigentlich erstmal grundsätzlich Gedanken über sein Unternehmen, über seinen Businessplan, über seine Geschäftsidee, wie er sein Marketing aufzieht, wie er digital arbeitet und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben durchaus die Chance aus einer Anfrage, wenn ich das jetzt mal so für mich übersetze, für mein Tun, dass wir die Chance haben, aus der eigentlichen Kundenanfrage durch Rückfragen und durch, ja, Problemidentifizierung erst einmal den Rahmen zu vergrößern und zu sagen, so, wo fängt er denn an und wo hört er denn auf, wie du eben gerade das Beispiel mit den Druckfarben gesagt hast, dass ich mich ja eigentlich auch über die Konsistenz von Druckfarben beschäftigen müsste und auch über das Recycling von Materialien, mehrschichtige Verbundmaterialien, die nicht recycelfähig sind, sondern nur verbrannt werden können, sind halt doof, auf gut Deutsch gesagt. Und wenn ich in einer recyclingfähigen Farbe einfarbig auf transparenten Kunststoff drucke, auch wenn es Kunststoff sein muss, leider aus hygienischen Gründen, dann kann ich das trotzdem tun. Aber paraffinierter Karton ist doof, dann wieder dagegen, weil das wieder ein Verbundmaterial ist oder ein mehrschichtiges Stoffsystem. Das heißt, ich muss mich schon damit auseinandersetzen und ich kann nicht einfach aufhören und sagen, oh, Papier ist doch ganz toll. Ja, wenn man sich mal mit der Zellstoffproduktion weltweit beschäftigt, dann weiß man, wie ressourcenverschleudernd Zellstoff an sich ist. Das heißt, auch Papier muss eigentlich gut durchdacht sein. Ist es das wert, sozusagen? Und ich glaube, um das so ein bisschen zurückzuführen auf den ursprünglichen Gedanken, ist denn nicht nur die Arbeit des Designers den Kunden etwas wert, sondern ist es mir auch wert, diese Ressourcen einzusetzen, die ich dann für das Problem sozusagen einsetze und eine Lösung hoffentlich finde.
Ja, da sind wir eigentlich gleich bei der Frage, die du am Anfang nanntest, die wir noch gar nicht beantwortet haben, weil du fragtest dann auch, wen ich denn wirklich fürs Studium aufnehmen muss. Muss das jetzt, wie gestalterisch muss der sein oder was muss der für Kompetenzen haben? Da kann ich gleich Sachen sagen. Das heißt, in einem breit aufgestellten Mediendesign oder Produktdesign-Studiengang muss ich die Offenheit haben, wirklich eigentlich jeden zuzulassen, nur mit der Grundvoraussetzung, das Wichtigste ist, wenn eine intrinsische Motivation da ist, das heißt, es muss dann interessiert die Person, also nicht nur er, sondern sie, muss dann interessiert sein, Probleme lösen zu wollen und eben nicht nur schön machen zu wollen, sondern eine innere Motivation, ohne dass ich ständig antreiben muss, jetzt musst du darauf noch achten, weil du hast jetzt gerade die Komplexität genannt, die den Beruf letztendlich ausmacht, weil im Grunde genommen ist es so, wenn ich als Designer arbeite, egal in welcher Sparte, muss ich Materialität, das kann ich nicht im Studium lernen. Das heißt, die Sammlung muss ich immer wieder neu, je nach Kunden, muss ich mir die Information ranholen. Das heißt, ich brauche die Motivation festzustellen, okay, der will jetzt einen ökologischen Druck, Papierdruck und dergleichen haben. Ich muss dann herausfinden, was geht überhaupt. Das heißt, auch da hilft dir ein Netzwerk von kompetenten Leuten, die mir dann helfen, das herauszufinden. Und zwar immer in dem Moment, wo ich es brauche und nicht nur im Studium. Das Studium kann das nicht alles leisten. Das Studium leistet dann aber letzten Endes eine Person, die in sich eine innere Kreativität hat und intrinsische Motivation, das ist die Kreativität. Es ist nicht das Hübschmachen, die Kreativität, sondern die intrinsische Motivation, was loslegen zu wollen, ist die Kreativität. Das haben wir im Mediendesign-Studiengang zum Beispiel in Anführungsstrichen nie eine Mappe angefragt, weil einfach die Zeichnung da keine Rolle spielt. Man hat quasi vom Digital, man hat die Entwürfe digital gemacht und es blieb auch alles digital. Am Nachher ist es dann eine Internetseite und es das heißt, alle Prozesse bleiben digital und der Kunde sieht nie was auf Papier und braucht auch nie was auf Papier, braucht auch keine Zeichnung. Der braucht die Zeichnung aus dem Grund dort nicht, weil die viel zu ungenau ist, weil sobald ich das dann digital in echt zeige, denkt sich der Kunde, aber es sieht in der Zeichnung ganz anders aus. Und das ist eben der Unterschied zum jetzigen Studiengang, Weil da ist Zeichnen eine ganz elementare Notwendigkeit für den Entwicklungs-, für den Ideenprozess, weil die gehört einfach dazu. Das heißt, diese Ausnahme gibt es, genauso wie in der Mode eben auch. Das ist eben auch das Zeichnen. Das heißt, da gibt es dann die Spezialisierung, wo das Zeichnen eben auch noch eine Rolle spielt. Das heißt, da muss dann der Bewerber dann tatsächlich zumindest eine Offenheit haben. Es muss schon sichtbar sein, dass er eben zu den Darstellenden, zu den Zeichnern, zu den Darstellenden geführt werden kann. Und das machen ja meine Kollegen sehr, sehr gut, dass sie eben auch die nicht ganz so gut zeichnenden Leute, wo sie aber festgestellt haben, okay, da ist ein Potenzial und das wollen wir definitiv zulassen, die dann so weit zu bringen, dass sie tatsächlich zu perfekten Zeichnern werden in diesem Kontext halt. Aber da sind wir jetzt noch nicht bei der Beantwortung der Frage, welche Leute man anspricht. Und das kommt wirklich auf den Studiengang an. Und das ist jetzt beim Produktdesign-Studiengang kann man sehr, sehr breite Leute ansprechen, die wirklich sehr, sehr breit gefächert sind. Egal ob Mediendesign oder Produktdesign, es ist letztendlich, eigentlich sollte man alles Produktdesign nennen, weil letztendlich alles ist gibt ein Produkt raus und man verwendet Medien dafür. Deshalb braucht man diesen Mediendesign-Begriff gar nicht. Es würde schon reichen, das Produktdesign zu nennen, weil das, was ich im Produktdesign lehre und das, was ich im Mediendesign lehre, sind letztendlich identische Aspekte. Es sind die Methoden, die wir schon kennengelernt haben. Und eine andere Methode, die wir noch gar nicht genannt haben, ist eben Kompetenz im Marketing, weil ohne die kann ich als Designer gar nicht arbeiten. Da muss man ganz brutal sagen, wer nur Gestaltung anbietet, hat eh verloren. Das ist vorbei. Das ist letztendlich, da gibt es ein paar Nischen, die mögen funktionieren. Da nennt man immer Stefan, wer ist der Schweizer? Stefan
Sagmeister.
Sackmeister nennt man
Ja,
immer ganz
okay.
gerne. Der kann das doch auch. Aber vergleicht das mal mit
Wie aus
den
Österreich,
Millionen
ja.
von Designern und deshalb ist das nicht ein Beispiel, was geht, sondern was ausnahmsweise in einer Ultra-Ausnahme funktioniert. Das heißt, Gestaltung allein reicht nicht. Design in den Methoden kann schon reichen, aber wenn ich dann noch die Kompetenz habe, entweder im klassischen Marketing, weil ich ohnehin alle Inhalte, die ich fürs Marketing brauche, schon durch die Methoden ermittle, dann wäre ich ja blöd, wenn ich nicht auch noch das Marketing anbiete, weil ich habe die Inhalte ja eh produziert. Da brauche ich gar keinen dazu holen. Und deshalb ist das zeigt auch gleich, wie offen man sein kann für die Aufnahme von potenziellen Designern, weil es dann halt so viele Gewerke halt gibt. Und da möchte ich ganz gerne ein Beispiel dazu nennen. Das heißt, man muss offen sein für die Leute, die man aufnimmt. Und jetzt im Produktdesign, wie gesagt, im jetzigen Studiengang braucht man einfach dieses Zeichnen. Das ist einfach eine Kompetenz, ohne die wir nicht arbeiten können. Und ich kenne hier in Leipzig mehrere Agenturen, da haben die Leute niemals Design studiert. Weder Gestalten noch Design. Und da gibt es eine, die ist am interessantesten. Im Jahr 2008 war dann die Finanzkrise. Die eine hat Kommunikationswissenschaften, die andere weiß ich jetzt gar nicht mehr, was studiert. Und die haben gesagt, oh Gott, wir kriegen niemals einen Job. Wir haben jetzt die Finanzkrise, keiner stellt uns ein, was machen wir denn? Und dann dachten sie sich, in der Naivität, die halt im Design so innewohnt, ja, Mediendesign geht doch immer, oder? Und dann haben quasi die Mediendesign-Fernen, zwei Frauen, haben eine Firma gegründet, die jetzt 7 oder 8 Mitarbeiter hat und erfolgreich arbeitet, weil sie eben sich aber die Designer dazugeholt haben. Sie haben die Mitarbeiter dazugeholt und haben immer Design mit Marketing und mit Suchmaschinenoptimierung und mit Social Media kombiniert. Man muss ja alle drei machen, aber mindestens eins davon. Und dann läuft das eben auch. Ja.
Wir haben jetzt, glaube ich, fast schon 2 Stunden miteinander gesprochen, Thorsten. Das ist super. Ich glaube, wir könnten, glaube ich, noch locker weiterreden, habe ich so ein bisschen den Eindruck, über die einzelnen Details im Studiengang, über die Studierenden an sich, was die eigentlich daraus machen. Das würde mich sicherlich auch nochmal interessieren. Aber viel wichtiger ist vielleicht auch einfach, wo findet man dich auf Internetseiten oder auf Plattformen? Du bist auf LinkedIn als Thorsten Stapelkamp zu finden, aber wo gibt es dich noch sozusagen, wo kann man von dir Informationen erfahren?
Das ist ganz einfach. Einfach mein Name, Thorsten Stapelkamp, zusammengeschrieben.de. Das ist meine Internetseite. Und ich habe den Luxus, für den ich nichts kann, dass es nur einen Thorsten Stapelkamp im Internet gibt. Und das heißt, Thorsten
Wow.
Stapelkamp einmal. Das heißt, wenn man dann in Anführungsstrichen schreibt, aber wenn man Thorsten Stapelkamp schreibt, dann kriegt man natürlich alle Thorstens, dann kriegt man sehr schnell den Streter. Den muss ich da mal irgendwo aus dem Netz rausholen. Den Streter, den Komiker findet man dort. Und wenn man am Schreiben ist deshalb, und dann eben alle Stapelcamper, die es halt gibt. Deshalb in Anführungsstrichen Thorsten Stapelkamp, das ist alles, was man da findet, das ist dann Original Thorsten Stapelkamp. Ja.
Super, wunderbar. Ja, vielen Dank, Thorsten, für deine Zeit. Vielen Dank für dieses Gespräch, für diesen Aspekt des Design-Erklärens. Ich hoffe, wir haben vielen erklärt, was zumindest Design sein kann, sein sollte unter Umständen aus deiner Sicht und was das mit Gestaltung zu tun hat und wo eventuell die Grenzen sind, aber auch die Methodik, um aus vielleicht diesem klassischen Sicht des Hübschmachens herauszukommen und tatsächlich in den Bereich der Problemlösung einzutauchen. Ich danke dir herzlich.
Nochmal, besten Dank für die Einladung.
Hat dir diese Folge des Podcasts gefallen? Dann folge uns auf Instagram, LinkedIn oder Facebook. Hier bekommst du alle Folgen im Überblick, eine Vorschau kurz vor der nächsten Folge und die wichtigsten Zitate aus dem Gespräch. Auf der Website designerklärer.de kannst du darüber hinaus Vorschläge zu Themen machen, über die aus deiner Sicht gesprochen werden sollte, oder zu interessanten Personen der Designbranche. Hast du Nachfragen oder Kritik zu den Interviews? Dann kannst du auch hier auf der Website deine Fragen stellen. Klicke dazu im Menü auf den Punkt Feedback und sende uns deine Anfrage. Der Podcast ist eine unabhängige Produktion von Christoph Lux aus dem Cogneus Design Studio in Marburg.